Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, endlich wieder 3 nach 9 Zeit. Herzlich willkommen von uns und unseren Zuschauern aus Brüm.
Giovanni und ich freuen uns sehr auf die nächsten beiden Stunden mit Ihnen und mit unseren Gästen.
Als Spieler und als Trainer hat er den Verein SV Werder Bremen maßgeblich geprägt und ist heute fast genauso populär wie die Bremer Stadtmusikanten. Herzlich willkommen, lieber Thomas Schaaf.
Gerade wurde sie für ihr Lebenswerk ausgezeichnet und in ihrem Leben sind 2 Ereignisse besonders prägend gewesen. Welche das sind, berichtet uns die Ausnahmeschauspielerin Katrin Sass ist bei uns.
Als Gastgeber will er Menschen kulinarisch glücklich machen. Sein Glück findet er unter anderem auf Trödelmärkten. Warum antike Backformen aktuell sein Herz erobern, berichtet uns der Spitzenkoch Johann Laffert.
Fast jeder Zweite in Deutschland hat das Gefühl, nicht mehr frei seine Meinung äußern zu können. Ist das wirklich so und woran liegt das? Das besprechen wir mit dem Philosophen Richard David Precht. Herzlich willkommen.
Sich gut zu streiten verbessert alles im Leben, sagen diese beiden und geben uns viele nützliche Anleitungen für eine harmonische Beziehung. Wir hoffen es jedenfalls. Wir sind sehr gespannt auf Iris Gavritsch und Matthias Renger.
Wie aus einem sehr schüchternen Jugendlichen einer der erfolgreichsten Latino-Popstars Europas wurde, erzählt uns heute inklusive musikalischer Kostprobe Álvaro Soler. Ja, jetzt geht's los. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Herbst ist in vollem Gange. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause ist, aber hier in Bremen und auch anderswo sind viele Leute gerade erkältet und kämpfen so ein bisschen mit ihrer Gesundheit. Und Giovanni bringt uns auch so ein leicht verschnupftes Timbre mit in die Sendung. Ja,
aber abklingend, ich würde wirklich abklingen, ja. Sonst wäre ich nicht hier.
Und so wie ich dich kenne, hast du auch alles dabei, um dich zu unterstützen.
Ja, natürlich alles, aber eben, ich glaube, das wichtigste Mittel, das wende ich nie an. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, eigentlich müsste man sich hinlegen, wenn es gerade so losgeht.
Oh ja.
Und nicht, wenn es erst voll da ist. Weil dann aber dauert es ewig. Aber man macht immer den Fehler, dass man am Anfang sagt, ach, das geht in ein paar Tagen vorbei. Ist aber nicht
so. Und so schlimm ist es ja auch noch nicht, dass ich mich hinlegen müsste. Genau. Ne? Ja, ja. Johann, wir sind auch ein bisschen eine Service-Sendung, also verstehen uns als solche, auch vor allen Dingen heute. Du als Spitzenkoch, welches Küchenkraut hilft gegen Erkältung?
Ma, da gibt es ja ganz viele, aber ich sag mal, die einen sagen so, die anderen sagen so.
Der Alfons sagt immer, es ist Ingwer, der Alfons Schubeck.
Ingwer ist mit Sicherheit, Ingwer, Zitrone ist mit Sicherheit sehr gut, aber ich glaube auch Eisenkraut und Pfefferminze, das sind auch 2 Dinge, die aber in sehr hoch dosierter Menge, also wenn ich so ein Blatt reinmache in eine Teetasse, das kannst du vergessen. Sondern
das hat Schubeck immer erzählt.
Ja, 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 genau.
Ein Blatt nur?
Ja, nee, ich scherze. Der hat immer erzählt, alles war gesund, was er verkauft hat.
Ja, gut. In gewisser Weise ist es aber, ich sag mal, man hat immer früher gesagt, man braucht auch die Dosis macht das Ergebnis.
Ja.
Ist auch immer schön, wenn sich 2 Männer über sowas wie eine Erkältung unterhalten.
Judith, die Damen das, im Publikum lachen, wir, warum wohl? Das zahlen wir dir nachher noch heim.
Nee, wir fragen jetzt mal Iris und Matthias, weil ihr kennt euch ja aus mit Beziehungen und mit Paaren. Ist die Erkältung des Mannes in einer Beziehung ein, ich sag mal, neuralgischer Punkt?
Ja, ich darf auf jeden Fall sagen, ja.
Es kommt vor, es ist bei mir je so vorgekommen.
Das ist schon dramatisch.
Was? Ich bin gerade krank und ich sitze hier. Naja, ich auch genauso wie Giovanni ausklingen.
Ich bin auch krank.
Ja. Oh nee, ey, ich glaube, ich muss gehen.
Deine Stimme.
Alles gut.
Mir geht's noch gut.
Ja, ja, ist das, ja? Deswegen habe ich... Ich bin so vielleicht in dieser Ecke.
Ja, du sitzt neben mir, mir geht's noch gut.
In der gesunden Ecke.
Richard David Precht hustet.
Ja, das ist, ich auch ein bisschen, aber ich huste von nun an gen Lava.
Vielen Dank.
Wie ist denn das, Richard, wenn du krank bist, wenn du eine Erkältung hast, also leidet der Philosoph mehr?
Ach, um Gottes Willen, nee. Ich bin eigentlich so erzogen, dass man das nicht so an die ganz große Glocke hängt. Mhm. und habe jetzt hier lupenrein seit mehr als 10 Tagen das Giovanni-artig verschleppt, weil ich einfach so viel zu tun hatte in letzter Zeit. Und dann auch immer gedacht, komm, jetzt sei nicht so wehleidig und so. Und das Ergebnis davon, es geht einfach nicht weg.
Ja. Ja. Toll. Unterschreibe ich jede Silbe. Mhm. Frau Sass, Sie sind ja bekanntlich bei Dreharbeiten viel auf Usedom. Was hilft denn, sich warm zu halten und vor allen Dingen vor Erkältungen zu schützen bei kalten, windigen Drehs?
Positiv denken.
Richtig. Was? Ich denke nur positiv, ich habe trotzdem
Erkältung. Ja, das muss schon. Damit muss man schon, man muss mit seiner Seele und mit dem Universum.
Naja. Und die sind.
Die kürzeste Weisheitenverkündung der Geschichte.
So, das wollte ich auch, damit es nicht
zu langweilig ist. Ist voll gelungen. Voll gelungen. Und natürlich ist es für einen Sänger wie für einen Schauspieler auch ziemlich ungünstig, wenn die Stimme wegbleibt. Was hilft denn am besten gegen Erkältung, außer wegzulaufen aus Studios?
Ja, also wirklich, ich wollte auch sagen, der beste Rezept für mich ist Schlafen. Es ist wirklich das Beste. Natürlich muss man auch schlafen können oder die Zeit haben dafür. Aber es ist, also ich kann alles nehmen, was man so nehmen darf. Und auch so, wenn ich nicht richtig schlafe, bringt es gar nichts.
Aber schlafen stärkt die Immunabwehr. Mhm. Okay. Ich hoffe, dass das, also ich glaube, dass das stimmt, aber bitte nicht in den nächsten 2 Stunden.
Ja, genau. Ja, ich muss schon mal vorarbeiten. Ja, nee, es ist richtig so, ja.
Über dein Schlafdefizit sprechen wir noch in dieser
Sache. Ja?
Oh ja.
Oh Gott.
Habe ich mir ganz groß drauf geschrieben. Schlafdefizit,
genau.
Alvaro.
Ja, ganz groß.
Musst du mich auch fragen. Dich wollte ich auch fragen. Schlafdefizit.
Nee, eben nicht.
Ach nicht?
Nein, nee.
Andersrum.
Weil dann Überschuss. Holen wir uns von dir Tipps.
Schlafüberschuss.
Unser großen Freude, Thomas Schaff hier sitzen haben.
So, nochmal Applaus. Und das ist im Drehen nicht geschaffen. Diese Zuneigung.
Haben Sie eigentlich jemals wegen einer Erkältung oder einer anderen Krankheit das Spiel versäumt als Spieler oder als Trainer? Nicht Verletzung.
Also ich mache mir jetzt erstmal seit ein paar Momenten hier Gedanken, weil ich genau hier in der Mitte sitze.
Also wenn ich morgen erkältet
bin, weiß ich, wo dran ist. Ich bin nicht mehr ansteckend. Ich habe mir das vom Arzt zertifizieren lassen. Also kommen Sie ruhig zu mir rüber.
Ich kann mich nicht daran erinnern, also dass ich irgendwo gefehlt habe. Es gab mal eine Situation, wo es mir wirklich schlecht ging und sehr stark erkältet war. Ich habe trotzdem gespielt, zwar in Kaiserslautern unten und kurz vor Schluss ging es auch nicht mehr. Hatte dann auch einen Disput mit meinem Trainer damals, weil ich raus wollte, weil ich nicht mehr konnte.
Der wollte sie ins Bett schicken.
Und der wollte sagen, nee, halt durch, du musst durchspielen, aber es ging dann nicht. Ist heute, glaube ich, auch nicht mehr vorstellbar. Wir sind heute mehr als vorsichtig mit den Spielern, wie wir mit denen umgehen. Wenn da schon ein kleiner Schnupfen kommt, dann sind wir schon immer sehr bedacht, ihn gut zu pflegen und ihn gesunden zu lassen.
Okay. Wissen Sie eigentlich, wie sehr wir uns auf das Gespräch mit Ihnen freuen? Weil so unfassbar lange auf Sie gewartet, das ist gar nicht, ich kann es gar nicht fassen, dass er da wirklich da sitzt. Ab und zu da hinfasse in Ihre Richtung, das ist dann nicht, um Sie anzustecken, sondern nur, um zu sehen, ob Sie noch da sind.
Ja. Okay? Wenn ich gehe, sage ich aber Bescheid.
Okay. Genau.
Thomas Schaff glänzt allein schon mit seiner Anwesenheit zum ersten Mal bei uns. Katrin Sass hat gerade geglänzt mit einer, wie sagte Richard David Precht, sehr kurzen Wahrheit. Und jetzt gucken wir uns an, wie sie als Ausnahmeschauspielerin glänzt. Bitte schön, ein Einblick in ihr Werk. Ob du wohl deinen Hund Lucky mitbringst zu uns. Wäre das denkbar gewesen, ihn mit in die Talkshow zu bringen?
Ich wollte ihn mitnehmen, aber ich habe dich telefonisch nicht erreicht, um zu fragen, darf mein Wackelschwanz mit?
Oh, ich hätte deinen Wackelschwanz hier mit Freuden begrüßt.
Echt?
Ich hätte ihn zwischendurch durchgeflauscht.
Durchge was?
Durchgeflauscht.
Durchgeflauscht.
Ja?
Der hätte sich gefreut, weil der Das sage ich jetzt lieber nicht.
Wir haben ihn ja gerade gesehen, er freut sich wirklich. Also wenn man reinguckt in die Krimis, man sieht ihn immer wieder mit wedelndem Wackelschwanz, weil er offenbar sehr großen Spaß an seiner Rolle hat.
Genau.
Wir haben uns gefragt, hat er, weil das ist ja dein Hund.
Ja.
Dein privater Hund.
Ja, was denkst du, was das für eine Arbeit war, den unterzubringen?
Gab es da ein Hundecasting, das er gewonnen
hat? Nein, da sollte gar kein Hund rein. Ich habe gesagt, ich muss mit Hund spielen, die Leute mögen das. Krimi. Nee, die wollen Tiere sehen. Und dann hatten sie ein bisschen Angst, dass der Hund eventuell die Zeit und was das alles bedeutet und wenn der nicht funktioniert. Und der funktioniert natürlich bei mir nicht, aber bei der Hundefrau. Herrlich, das geht.
Also man sieht bei dem neuen Usedom-Krimi, der nächste Woche kommt, sieht man so relativ am Anfang und da stehst du so in der Küche, war es glaube ich, und sagst so, komm Lucky. Und er kommt so an, wedelt wieder mit dem Schwanz ganz fröhlich und dann verabschiedest du dich. Diese Szene würde nicht ohne Hundetrainerin funktionieren?
Was war das? Komm Lucky, sage ich da?
Ja, komm Lucky.
Oh.
Ich gehe jetzt. Also er kommt dann auch tatsächlich. Was würde er kommen, wenn die Hundetrainerin nicht da wäre?
Weiß ich nicht. Also zu Hause kommt er nicht.
Zu Hause kommt er nicht.
Da springt er über die Zäune, geht zu den Nachbarn und versaut mir da das Leben, das Neue das in meiner Heimat.
Ich finde das super. Der ist so ein bisschen renitent, glaube ich. Ja, aber er hat einfach seinen eigenen Kopf.
Nein, das ist, kommt doch immer darauf an, ne, Timo. Der Apfel fällt nicht weit
weg. Wie der Herr, so ist gescher.
So einen habe ich mir gesucht.
Du bist seit 10 Jahren jetzt, seit mehr als 10 Jahren sogar, ermittelst du im Usedom-Krimi?
Ich ermittle ja nicht.
Also ich finde schon, dass du so ein bisschen mithilfst immer von hier und rechts, ne? Als ehemalige Staatsanwältin.
Genau.
Ne? Du bist so quasi mit dabei das und spielst so, immer eine
ist eher
Rolle.
Miss Marple.
Ja, genau, richtig.
Weißt du, ich kann alles besser als die Polizei. Das ist unglaublich.
Und du spielst eine Staatsanwältin, eine ehemalige, die auch also sehr ähnlich ist vom Namen her, nämlich Karin Lusso. Welche Gemeinsamkeiten hast du, also hat Katrin mit Karin noch, außer den Hund Lucky?
Wie gesagt, uns trennt nur das T, ne, so im Namen. Und ich glaube, ich habe das ein bisschen zu meiner Figur gemacht, weil ich glaube, anders geht das auch gar nicht. Das Einzige, was ich nicht von ihr habe, ist die Ruhe und die Geduld und sowas. Das habe ich nicht, das muss ich dann spielen. Aber alles andere ist meins.
Und ist das deshalb auch ein bisschen wichtig, dass Karin ohne T in dem Usedom-Krimi so ruhig und besonnen ist, weil du dir das für dich eigentlich wünschst?
Genau. Und ich werde es nicht mehr schaffen.
Meinst du nicht? Arbeitest du denn noch dran, aktiv? Hast du aufgegeben? Okay. Ja, das ist schön. Also wir werden den Usedom-Krimi jetzt immer sehen mit den Augen. Okay, es gibt ganz viele Gemeinsamkeiten zwischen der echten Katrin und der Karin.
Also ich hätte jetzt meinen Mann nicht erschossen. Das hätte ich nicht gemacht. Ich habe mich getrennt. Das ist auch ein kleiner Unterschied. Aber ich habe Angst vor diesem Knast. Das ist das Ganze sonst. Wäre das vielleicht... Nee, so habe ich das nicht gemacht. Nein! Der guckt zu.
Der guckt zu. Ja, noch kann er ja zugucken, ist doch schön. Wir konnten dich
es kommt wieder falsch an.
Nein, also, kommt nicht falsch an.
Wo bist du? Mein Ex-Mann, wunderbar. Es war wieder Ausrutscher.
Darüber reden wir nachher noch, was so passieren kann in Social-Media-Zeiten, genau. Ne, wenn man so eine unbedachte Äußerung macht in der Talkshow. Lass uns über einen Film sprechen, wo du auch eigentlich nur eine wirklich kleine Rolle hattest, aber eine sehr, finde ich, einprägsame. Und zwar vor ungefähr 2 Wochen lief im ZDF ein Film
über Rausch,
über Alkoholsucht. Und da hast du noch mehr dich selbst gespielt als im Usedom-Krimi, richtig?
Na, das war ich ja. Ich habe gesagt, ich mache keinen Drehtag, da kommen die immer mit ganz wichtig und glauben. Ich dachte, ich möchte nicht einen Drehtag machen und da irgendwo hin.
Ein Drehtag
und fünf Sätze. Und dann hat er mich aber angerufen, der Regisseur, und gesagt, Katrin, wir möchten das gerne, weil es gibt hier, was man in Deutschland nicht so oft macht, du würdest, wenn du wolltest, Katrin Sass spielen. Ich sage, was? Mein Leben oder was? Geht nicht an einem Tag. Und dann haben sie gesagt, nein, du musst einer jungen Alkoholikerin helfen, mit ihr reden. Und das waren 5 Sätze.
In dem Film sollst du interviewt werden von der jungen Alkoholikerin, die Journalistin ist. Und du sagst ihr dann sofort auf den Kopf zu, nach kurzer Zeit, dass sie auch ein Alkoholproblem hat. Also du sollst interviewt werden über Alkoholsucht und erkennst, dass diejenige, die dich interviewt, damit auch ein Problem hat. Ist das im wahren Leben auch so, dass du Antennen dafür hast?
Ja, na absolut.
Ja?
Aber gar nicht für Alkoholiker, leider für alles. Das ist, warum habe ich eine Magenschleimhautentzündung? weil ich alles aufsauge. Hm. Ich könnte dir genau sagen, was du jetzt denkst.
Oh Gott. Mama, Mama. Ja, Mama. Oder lieber nicht, ja. Ich weiß nicht. Also,
man nennt das ja auch, damit kann man auch gut Geld verdienen, man nennt das ja auch Medium, ne?
Ja, also, oder empathisch einfach, oder?
Wenn das geht auch, das Wort. Kann. Siehst du?
Ja.
Ich glaube, du weißt auch, was ich denke.
Ja, ich versuche es zu ergründen an dieser Stelle. Das Thema Alkohol, Sucht, Rausch hat ja war ein großes Thema in deinem Leben. Du warst ja, ich glaube, 20 Jahre lang selber alkoholkrank, hast dich vor über 20 Jahren auch geoutet und hast jetzt diesen Cameo-Auftritt gemacht. Mhm. Warum ist es dir wichtig, immer noch über dieses Thema zu sprechen?
Damit das normal bleibt, damit das als normale Krankheit angesehen. Wir reden über Blinddarm, wir reden über Herzschmerzen, aber Krebs lass mal weg und Alkohol geht gar nicht und als Frau überhaupt nicht. Wir leben ja noch im Mittelalter. Also das darf man nicht und als Frau sollte man, es ist alles so anstrengend. Wo ich sage, könnt ihr nicht einfach mal sagen, was ihr denkt? Muss man denn immer, ja, sowas, wie sage ich immer, so einen Filter davor haben? Das sollte man nicht tun. Das ist jetzt nicht gut für dich. Ich weiß, was ich alles gemacht habe, aber ich kann nicht anders. 92 habe ich gesagt, da habe ich mit einer ziemlich berühmten Schauspielerin gedreht und dachte, oh, jetzt drehst du mit. Achso, das darf man ja auch nicht sagen, ne?
Ich weiß nicht, was für eine Geschichte du erzählen willst.
Nee, mit und mit.
Das hängt davon ab.
Ja. Also, zwei tolle Schauspielerinnen. Mhm. Und ich dachte, du musst so werden wie die. Die sind alle so anders hier im Westen. Die sind so, halten sich zurück und sind so bedeckt. Mhm. Und dann wollte ich auch mal bedeckt sein. Und das habe ich 5 Jahre geübt. Also üben kann ich auch nicht richtig, aber ich habe es versucht. Ist mir nicht gelungen und dann wurde man älter und älter. Und dann habe ich mir gesagt, ich glaube, ich soll so sein, wie ich bin. Und dann habe ich es aufgegeben. Hm. Weißt du?
Ja. Ich frage mich gerade, gab es sowas, du hast gesagt, 5 Jahre, gab es sowas wie eine Initialzündung, einen besonderen Tag, an dem du beschlossen hast oder an dem du erstmal erkannt hast, ich habe ein Problem?
Ach, mit dem Alkohol?
Mit dem Alkohol.
Das habe ich eben gar nicht gemeint. Ich meine, so wie ich bin, oh Gott, nein, mit dem Alkohol, das ging ja an der Schauspielschule los. Mhm.
Über 20 Jahre.
Ja.
Also mit Anfang 20 bis Anfang 40, ne, würdest du sagen, warst du alkoholkrank. Und wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, dass du deine Krankheit hast, die man... Also wo man vielleicht mal was tun muss, um
ein
freieres
nicht.
Leben zu führen.
Da kannst du Freunde haben, da kannst du auch den Ehemann, es geht nicht, das musst du allein entscheiden. Und deshalb habe ich auch zur Preisverleihung diesen Satz gesagt, wer nicht am Abgrund stand, dem wachsen keine Flügel. Du musst da stehen, um zu erkennen. Und bei mir war es einfach, ja, du hast dir immer was ausgedacht und dachte beim Drehen, ach was, das merkt keiner, dann nimmst du den Pfeffi und so. Aber es ging ja irgendwann nicht mehr. Es kam ja irgendwann dieser Entzug früh und das war natürlich die Hölle. Und dann irgendwann zu sagen, übrigens, ich bin ich kann nur sagen, ich hätte es nie gemacht. Ich habe einen Tag nicht getrunken, 25 Jahre, jetzt reden wir schon wieder darüber, ist Wahnsinn, ne? Ich habe einen Tag nicht getrunken, weil der Regisseur gemerkt hatte, das ist aber vorbei morgen und das wollte ich dann machen. Das war ein Tag. Und da habe ich einen Entzug gekriegt und einen Krampfanfall und bin im Krankenhaus wieder wach geworden und das war gut so.
Mhm. Wie hat dein Leben sich verändert, nachdem du aufgehört hast mit dem Alkohol? Weil du sagst immer, das war eine ganz wichtige Zäsur in deinem Leben.
Ja, ich sag,
dieser Tag, an dem du aufgehört hast.
Dieser Mauerfall und dieser Fall waren so die wichtigsten.
Weil beides mit Freiheit zu tun hat?
Genau. Das eine wusste ich nicht, dass das auch Freiheit bedeutet. Ich bin, Gott, ja, als ich trocken war, das ging natürlich alles noch nicht. Das dauerte und dauerte. Mhm. Und ich habe gesagt, ich nicht in diese Klinik, ich nicht Alkoholiker. Und habe immer gesagt, Junke, nicht ich. Was man dann so macht. Mhm. Und irgendwann, als
Harald Junke.
Bei dir Harald Junke, natürlich. Ich habe ihm ja auch gesagt, wenn ich komme, Harald, dann hauen wir wieder zu. dann können wir uns das wieder leisten. Aber jetzt erstmal nicht. Und die Angst ging natürlich los. Ich habe ja dann gemerkt, die Maskenbildner kamen ja nicht mehr hinterher. Ne? Das tropfte alles nur. Und ich habe immer gesagt, Wärmepflaster auf dem Rücken und was man sich alles ausdenkt. Und ach, es ist die Hölle. Aber dann doch das zu erleben, auch wenn es durch einen Krampfanfall ist. Und wenn auch der Arzt mir gesagt hat, wissen Sie, dass Sie daran hätten sterben können. Mhm. Eigener Entzug und das in einem Tag. Oder das bei Krampfanfall, was weiß ich, auch bestimmte Zellen zerstört werden und. Das wusste ich alles nicht, Gott sei Dank. Mhm. Und da denke ich ja bis heute, ich denke nicht, also über bestimmte Sachen denke ich nicht viel nach, sondern lasse sie vom Himmel fallen. Bis jetzt war es, ist das Holz hier?
Ja, kannst drauf klopfen.
Bis jetzt lief es ganz gut. Also,
es war der 22. Juli 1998, der Ulla. Tag der Wiedergeburt. Ich habe das recherchiert.
Mein zweiter Geburtstag.
Dein zweiter Geburtstag, als du aufgehört hast zu trinken. Dann hast du gesagt, der Mauerfall war eine zweite große Zäsur in deinem Leben, also 9. November 1989.
Das war noch vorher.
Ja, beides wichtige Tage, die mit Freiheit zu tun haben. Mhm. Als die Mauer fiel, konntest du diese Freiheit für dich sofort begreifen?
Null, nichts. Also es war wirklich wie ein schöner Traum. Und ich bin nicht, da wohnte ich noch in Babelsberg, und ich bin nicht an die Kliniker Brücke, weil da kriegte man irgendwie noch den Stempel. Man durfte da irgendwie, das dauerte, glaube ich, 3 Tage. Ich sage, ich werde mich nicht anstellen, wie nach Bananen. Ich tue es nicht. Ich stelle mich da nicht an. Ich habe immer angestanden in dieser deutschen demokratischen
Republik.
Nee, demokratisch ist ja wichtig. Mhm. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und wirklich nur in Babelsberg über die Klinikerbrücke, da war ja dieser Agentenaustausch auf dieser Klinikerbrücke. Und die haben wir immer so aus der Ferne gesehen. Dachte, das da hinten, ein paar Schritte, da bist du in der Freiheit. Und die Straßenbahn hörte da auch auf und war, weiß nicht, ob bis 61 oder ich weiß nicht, wie lange das ging. Das war für mich immer ein, da drüben, da bist du. Und ja, und ich bin ja auch nicht weggeblieben mit dem Bären. Ich saß ja so im Westen, das ist dieser Kapitalismus, haben dir ja die Lehrer gesagt. Und dann kommt ein Fotograf mit dem Bären in der Hand und sagt, ob er mich fotografieren kann.
Der silberne Bär, die Auszeichnung.
Der silberne Bär. Und da haben die mir gesagt, pass auf, da ist so die Bunte und diese schrecklichen Zeitungen, wenn ein Fotograf kommt, aufpassen, die wollen da mehr. Da will der fotografieren und ich mache hier bis oben hin alles zu. Weil ich dachte, die wollen da reingucken. Weil das ist der Kapitalismus. Totaler Wahnsinn. Das war schon...
Und jetzt, viele Jahre später, also wir müssen natürlich so ein paar wichtige Stationen jetzt überspringen, nach diesen beiden Tagen, die so eine wichtige Zäsur waren, ist es so, dass sich jetzt gerade so ein Kreis schließt, habe ich mich gefragt, weil du bist nach Schwerin zurückgezogen.
Das kommt jetzt
in dazu, den Ort, wo du aufgewachsen bist als Kind.
Das kommt dazu. Das wurde mir später erst
klar. Das ist der dritte wichtige Tag,
der Umzugstag? Ja, jetzt wird mir das klar, wo du das fragst. Es ist tatsächlich so. Ich habe die ganze Zeit überlegt und ich brauche das Wasser. Und ich habe in Berlin am Müggelsee gewohnt. Ich hatte mein kleines Bötchen da und ich hatte den Steg da. Und es zog mich immer mehr in die Heimat. Und ich dachte, Scheiße, wie alt bist du jetzt? Kriegst du so einen Preis fürs Lebenswerk? Wie gruselig, ne? Die können auch freundlich sein und sagen, das ist der Preis für... das, was du bis jetzt gemacht hast oder so.
Finde ich auch.
Naja. Aber Kai Pflaume hat ja gesagt, in 20 Jahren kann man noch mal einen kriegen. Ich habe mal ausgerechnet.
Das passt.
Na doch, doch.
Du feierst deinen 70.
Das ist aber, das finde ich wirklich eine geniale Idee. Ich sitze in ein paar Jurys.
Du sitzt?
In ein paar und sage...
Sie sitzen, Entschuldigung.
Also, du bist wunderbar. Der Bis-Jetzt-Preis, das finde ich eine so großartige Umwelt.
Fiel mir eben ein, als ich dich gesehen habe.
Vielen Dank.
Also ich habe dich schon
Wie begegnen dir die Menschen aus deinem, also letztlich dann deiner Heimatstadt, jetzt, wo du wieder zurückgekehrt bist, nach all dem, was in deinem Leben passiert ist?
Kann man mit Berlin gar nicht vergleichen. Aha. Es gibt zwar immer, wir haben jetzt ja auf Usedom und drehen in Berlin die Innenaufnahmen, ne? Und dann denkst du in Berlin, oh Gott, hier hast du gewohnt und es wird auch ein bisschen merkwürdig. Und dann komme ich nach Hause und dann ist es, es war ja für mich immer ein Dorf, ich wollte ja nur weg da. Kannst du nicht leben und heute, kleinste Landeshauptstadt. Es sind so wenig Menschen da und ich wollte nur weg und dann Rostock Schauspielschule und dann nach Frankfurt oder ins Theater, Leipzig, Halle. Ich halte es nur am und im Wasser aus und gehe sonst wohin. Und irgendwie dachte ich jetzt, oh, du musst nach Hause. Und dann kommen Leute, schön, ne, dass sie da sind. Das ist schön, du. Ihre Mutti war ja nur 80 Jahre hier, ne? Und dann, Auf der Bühne war meine Mutter 80 Jahre, ne? Und dann sagen die einem guten Tag und da ist dann mein Möbelwagen abgerutscht in Modderdreck, ne? Kommt der Nachbar raus und hängt das Auto und Seil daran und das Auto und zieht und sagt, ihr schiebt mal da vorne, ne? In Berlin hätten sie hinter der Gardine gestanden und beobachtet, wie ich das Ding wieder rauskriege. Also, das war schon ziemlich toll.
Letzte Frage. Glaubst du, dass dir dein neuer Heimatort ein bisschen mehr Gelassenheit verschaffen kann? Gelassenheit, die du dir ja eigentlich wünschst, aber wo du schon längst aufgegeben hast,
ja,
dass du das erreichen kannst.
Aber mir wurde gesagt, Katrin, du hast dich aber verändert.
Bist du ruhiger geworden, seitdem du
da warst? Ich merke das nicht.
Aber die anderen merken es.
Hat mir jemand gesagt. Wir werden das im Laufe dieser Sendung weiter beobachten, denn wir haben einige Themen, die könnten dich vielleicht auf die Palme bringen, vielleicht auch nicht. Wir testen jetzt mal, wir machen den Gelassenheitstest.
Ihr wollt, dass
im Rahmen dieser Sendung.
Dass ich wieder bei Lanz aufspringe. Ne?
Nee, das wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen nur gucken, was passiert. Katrin Saß, vielen Dank für den Besuch bei uns.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Bremer Freunde und Kollegen haben mir erzählt, als sie ihr Buch in Bremen vorgestellt haben, in der Glocke, glaube ich, war das, da war die ausverkauft und als sie reinkamen, standen die Leute schon und gaben Standing Ovation. Und heute, als eine Kollegin von mir ein Buch von ihnen kaufen wollte, sagte der Buchhändler hier in der Nähe, ist alles schon ausverkauft, er ist heute bei 3:09. Geht eigentlich mehr Bewunderung als in Bremen? Sie leben ja hier noch mit Ihrer Familie.
Ja, es ist schwer zu ertragen, ne?
Das hat mich zugehört.
Ich glaube, dass keiner von uns damit gerechnet hat, das, was in der Glocke passiert ist und was jetzt auch im Nachgang letztendlich mit all den Büchern, die verkauft worden sind, passiert ist, die Nachfrage auf Lesungen vorhanden ist. Das ist ja ein Ding, wo ich völlig aus meinem Metier rausgehe und auf ein neues Podest quasi steige und mich auch erstmal daran gewöhnen muss.
Aber ich finde, dass man sich dran gewöhnen muss, weil die Leute haben große Gründe und wichtige Gründe, dass sie so verehrt werden. Und ich darf mit ein paar Bildern dran erinnern.
Thomas Schaaf, der Überflieger im Fußball, eine prägende Figur, insbesondere bei Werder Bremen. Als Spieler verbrachte er seine gesamte Karriere in Grün-Weiß. Und nach seinem Karriereende als Verteidiger wechselte er direkt ins Trainerteam. Erst Jugendcoach, dann Cheftrainer. Sein Markenzeichen? Attraktiver, offensiver Fußball. Klar und geradlinig. Auch seine Kommentare.
Du hast so einen nassen Helm auf.
Mehr als 14 Jahre lang hatte er die Dauerkarte zur Trainerbank. Unsterblich machte er sich mit dem Gewinn des Doubles 2004.
Und so glückliche Gesichter zu schauen, das war für mich das Größte.
Es war unfassbar.
Die fetten Jahre bei Werder waren das, als Schaaf hier was zu sagen hatte.
Man kann nicht immer davon ausgehen, dass man 4-5 Tore schießt. Jetzt haben wir gestern 6 geschossen, irgendwie.
Der Meister hält halt gern den Ball flach und die Schale dafür hoch. Willkommen, Thomas Schaaf.
Was sagen die Leute Ihnen, wenn Sie in Bremen treffen? Oder was fragen die, wenn Sie beim Bäcker sind oder an einer Tankstelle?
Ganz normale Dinge. Also man kommt ganz normal ins Gespräch, weil ich glaube, ich auch mich immer normal verhalten habe, immer in Bremen auch unterwegs war. Und da es nie irgendwo einen Abstand gab zwischen den Leuten zwischen den Spielern oder den Trainern oder dem Verein. Ich glaube, dass das hier eine besondere Atmosphäre ist in Bremen, dass es eine besondere Verbindung ist. Man hat ja eben schöne Bilder gesehen und ich glaube, wir haben es geschafft, eben in Momenten, wo vielleicht auch nicht so viel Gutes in Bremen lief, eben für schöne Momente gesorgt und für schöne Bilder gesorgt. Und ich glaube, das war auch, wenn wir jetzt über die Situation in der Glocke reden, dass, glaube ich, auch ganz, ganz viele Leute da waren, die eben auch eigene Bilder für diese Zeit gehabt haben und die sich dann eben auch wiederfinden können und eben einen schönen Moment für sich wieder genießen können.
40 Jahre haben Sie insgesamt, Werder, in unterschiedlicher Funktion gedient. Wenn Ihnen sowas widerfährt, wie in der Glocke eben, also bei der Präsentation Ihres Buches, freuen Sie sich?
Ja.
Kommt das immer, kommt das an? Also empfinden Sie Freude oder finden Sie, das ist zu viel Gefühl?
Nein, natürlich freut man sich, das, was ich gerade eben gesagt habe. Ich glaube, dass es uns eben gelungen ist, dafür sind wir ja da. Wir wollen ja Freude bringen, wir wollen ja Menschen mitnehmen. Wir
deshalb habe ich ja gefragt, ob diese Freude ansteckend dann ist.
Ja, das steckt an, klar. Also wir wollen uns ja auch selbst bereichern. Wir wollen ja auch selbst Spaß daran haben. Und wir haben eben über den Fußball gesprochen, den wir gespielt haben. Ich habe mir immer vorgestellt, mit meinen Mannschaften eben so zu spielen, was der Zuschauer vielleicht auch erleben möchte, was er sehen möchte. Will nicht irgendwo Abwehrschlachten sehen, sondern der will Offensivfußball sehen und viel Spektakel sehen. Und das haben wir versucht eben zu vermitteln und da eben uns immer treu zu bleiben und große Herausforderungen anzunehmen, mutig zu sein. Und ich glaube, über all die Jahre ist uns das gut gelungen.
Es gibt ja dieses Bild, was mit Ihnen untrennbar verbunden ist. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste gar nicht, dass es im Flugzeug oben eine Luke gibt.
Wer weiß das schon?
Wussten Sie das?
Ich war völlig überrascht. Ja.
Also da kam irgendjemand kurz vor der Landung zu Ihnen und sagte, wollen Sie da nicht mal rausgucken mit einer Fahne? Und dann hatten Sie auch eine Kamera in der Hand.
Ja, das hat mein Leben total verändert.
Inwiefern?
Also zuerst kriegt man mal Angst, ne, wenn da einer kommt und sagt, wir haben da eine Luke. Also
aber das war der letzte Flug von dem Flugzeug wahrscheinlich, ja?
Nicht ganz. Also ich glaube, das war erstmal überraschend, ne? Dass er sagt, also da kannst du rausgucken, da kannst du hochgehen und dann machst du dir erstmal Sicherheitsgedanken.
Guck dir mal die Bilder an, das ist einfach.
Ja, es war schon begeisternd. Und dann eben, wie gesagt, kriege ich so eine Fahne in die Hand, ich kriege eine Kamera in die Hand.
Ich kam aus München, ne?
Wir kamen von dem Spiel in München, ja. War nicht so schlecht.
Haben Sie noch in der Erinnerung, wie es dann weiterging nach der Landung?
Ja, es war ja erstmal schwer wegzukommen. Also der ganze Flughafen war ja voll mit Fans und wir sind da empfangen worden. Das war unfassbar, das war traumhaft. Und dann haben wir natürlich erstmal mit den Fans am Flughafen ein bisschen gefeiert und danach sind wir dann weitergefahren, sind dann in ein Restaurant gefahren und haben da, sag ich mal, im internen Kreis ein bisschen weiter gefeiert. Und
stimmt es, dass Sie nicht ganz so lange geblieben sind, weil Sie am nächsten Morgen Termin hatten mit Ihrer Tochter?
Ja. Wir haben uns dann relativ zeitnah eben auch zurückgezogen. Ich glaube, das ist ganz gut gewesen, weil man auch als Trainer nicht alles erleben möchte, was die Spieler dann so machen. Und man ist dann auch gefährdet, dass die Spieler irgendwo Gedanken haben, mit mir was zu machen. Deshalb war es ganz gut, eben auch zu gehen.
Diese berühmten Duschen.
Ja, die Duschen. Und also insofern, aber wir hatten am nächsten Tag eben festen Termin. Unsere Tochter hatte ein Turnier beim Korbball, Deutsche Meisterschaften. Und ich konnte oft genug nicht dabei sein. Deshalb war es für mich wichtig, am nächsten Tag da zu sein. Ich hatte dann natürlich auch ein paar Termine mit Fernsehen, mit den Medien. Und habe dann gesagt, okay, dann kommt ihr da hin, dann könnt ihr für den Korbballbereich etwas tun und ihr kriegt eure Interviews.
Toll. Und Ihre Tochter Valeska? Und Ihre Frau Astrid sind heute Abend hier, wir sitzen hinter Ihnen, was mich wahnsinnig freut. Also herzlich willkommen. Keine Angst, wir überfallen Sie nicht mit Fragen. Aber welche Eigenschaften müssen Angehörige von Fußballtrainern und Fußballspielern mitbringen, damit man das erträgt, was der Mann tut?
dass man das
erträgt. Oh, da gehört eine Menge dazu. Also letztendlich habe ich das große Glück gehabt, dass ich immer meinen Job so ausleben durfte, wie ich das wollte. Und,
das heißt, ohne dass Sie von der Familie irgendwelche Klagen ernst nehmen mussten?
Genau. Natürlich gab es irgendwo immer mal große Herausforderungen, was weiß ich, wenn man im normalen Familienleben natürlich auch ein paar Aufgaben hat, als Vater vielleicht auch ab und zu mal nach der Tochter zu schauen, die Frau arbeitet und dann du drei Tage vorher erfährst, Montags, Donnerstags fliegst du nach Brasilien, wie sollst du das dann realisieren? Also das ist eine große Herausforderung, logistisch schon alleine, aber auch sehr oft diesen Verzicht zu haben. Letztendlich, ich war viel unterwegs und bin spät nach Hause gekommen oder war mal ein paar Tage gar nicht da, Trainingslager und Wochenenden gibt es nie eigentlich. Also es gibt viele Dinge, die da, wo man Rücksicht haben muss als Partner, glaube ich, als Familie. Es gibt dann andere Momente, die sind dafür, wo man teilhaben kann, die dann wunderschön sind. Aber es ist dann für mich dann immer auch ein schöner Moment gewesen, wenn ich dann ab und zu mal ein bisschen was zurückgeben konnte.
Wobei, also nach Niederlagen müssen Sie nicht besonders genießbar gewesen sein, zu Hause.
Ja, das fing schon an letztendlich mit der Fahrt nach Hause. Es ist ja so, dass die Familie natürlich mit nach Hause fährt, vielleicht ab und zu auch ein paar Freunde, die mit waren beim Spiel und die dann natürlich Mitteilungsbedürfnis haben, die natürlich über den Abend sprechen wollen, über das Spiel sprechen wollen. Aber da war ich nicht so bereit. Aber auch da habe ich das große Glück gehabt, dass zumindest die Freunde, die Familie wusste das ja schon, aber dass die Freunde dann auch verstanden haben, den lassen wir jetzt ein bisschen in Ruhe.
Also die Signale waren, schon von die Körpersprache war eindeutig. Ja, ja. Herr Laffer, was verbinden Sie denn mit Werder Bremen?
Ich habe keine so gute Erfahrung mit dieser Mannschaft, muss ich sagen, weil als die 95 am letzten Bundesliga-Spieltag, es gab die Möglichkeit, dass Dortmund Werder Bremen Meister wird. Und das ZDF hat beschlossen, dass die Meisterschaftsfeier von Werder Bremen bei mir auf meiner Burg stattfindet. Also man hat dort,
in Ihrem Lokal?
Ja, man hat dort alles aufgebaut, komplett das Sportstudio. Aber Werder Bremen hat leider am letzten Tag verloren und Dortmund ist Meister geworden.
Die sind nicht gekommen?
Sind nicht gekommen, es kam keiner.
Wir hatten das falsche Jahr gebucht.
Also, ich meine, kann man sich nicht vorstellen. Man lässt sich da wirklich was Besonderes einfallen. Also 150 halbe Hummer vorbereitet und vieles mehr.
Wer hat die denn aufgegessen dann?
Ja, was? Weggeschmissen? Nee. Ja, was willst du machen, wenn der 100...
Die
haben zu Hause in Dortmund gefeiert. Die Dortmund haben kein Interesse gehabt. Aber Werder Bremen hat zugesagt, die feiern bei mir in der Nähe von Mainz auf der Burg das Sportstudio. Haben wir extra auf dem Dach ein riesen Logo angebracht. Werder Bremen Sportstudio. Das kommt alles abbauen wieder. Das war alles umsonst.
Auch wenn man es nicht will, man lädt immer Schuld auf sich im Leben.
Aber ich mag sie trotzdem.
Sie haben gerade gesagt, das klang sehr lebensklug, Sie wollten auch nicht immer bei allen dann Weiterungen der Feiern dabei sein, der Spieler. Nun waren Sie ja lange genug auch Spieler und bei Werder, sehr erfolgreicher Verteidiger. Gab es eine Feier, wo Sie sagen würden, unser damaliger Trainer, der wird sich bestimmt ein Leben lang dran erinnern?
Ganz bestimmt. Sie spielen wahrscheinlich auf 86 an, auf einer Reise.
Ich glaube, das war in dem Zeitraum, ja.
Das war auch einer dieser Tage, wo wir leider nicht Meister geworden sind, sondern nur Vizemeister geworden sind. Und es war natürlich eine Riesenenttäuschung für uns. Wir hatten gehofft, eben im vorletzten Spiel gegen Bayern München zu Hause das Spiel für uns entscheiden zu können, deutscher Meister zu werden. Es hat nicht funktioniert, es hat nicht geklappt und bei uns allen war eine unfassbare Enttäuschung da. Der Verein hatte aber vorher schon beschlossen gehabt, nach der Saison auf Reise zu gehen, 3 Wochen auf Reise zu gehen nach China, nach Japan und zum Abschluss nach Bali. Und es hatte von uns eigentlich keiner mehr diese Lust, diese Reise anzutreten. Und dann ist auf dieser Reise ist es dann, musste das kompensiert werden sozusagen.
Und wie endete diese Feier?
Ja, dass einige nicht in ihrem Zimmer waren, wo sie eigentlich sein sollten, andere dafür da waren, das aber auch großzügig genutzt haben. Es ist einiges an Alkohol dann.
Wie hieß denn der Trainer damals?
Namen spielen jetzt keine Rolle. Ich habe 14 Jahre unter einem Trainer gespielt und der war dabei.
Ja. Und Otto Regal, jetzt habe ich mich versprochen. Otto Regal war ja nicht dafür bekannt, dass er nicht sich durchsetzen konnte.
Er hat alles versucht, aber das war machtlos an dem Abend. Also, da hätte, glaube ich, keiner eine Chance gehabt. Das war wirklich so ein Frust, der da abgearbeitet wurde. Und was, glaube ich, auch Thomas Wolder, mein Kollege, sagte, ich glaube, an diesem Abend ist auch ganz viel gewachsen in dem Team insgesamt für die Erfolge, die wir dann in den Jahren danach geholt haben.
Stehen Sie noch in Verbindung zu Otto Rehagel?
Ja. Ja. Ach, wir sehen uns immer wieder. Er war jetzt gerade vor ein paar Wochen beim Spiel gegen Bayer Leverkusen, war ja auch in Bremen beim Spiel. Und wir haben uns da getroffen. Wir treffen uns immer mal so von Zeit zu Zeit mit einigen Spielern, die mit ihm viele Jahre auch zusammengearbeitet haben. Er kommt gerne nach Bremen und wir freuen uns, wenn wir ihn sehen.
Wenn man so erfolgreich war mit einer Mannschaft, erst als Spieler und als Trainer, so lange dabei war und dann aufhört, für diesen Verein zu spielen, wie lange dauert es, bis man einen neuen Anfang im Leben findet?
Ich glaube, einen neuen Anfang, also wenn's ums Berufliche geht, kann das von heute auf morgen gehen, weil man eine Aufgabe hat, der man sich widmet und der man sich dann zu 100% auch widmet. Ich glaube, das ist einfach ein Berufswechsel, das ist das eine. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich dann auch nur 100% geben kann und nicht anders arbeiten kann. Das andere verlässt man nicht, das bleibt immer. Also diese Zeit mit Werder Bremen wird immer bei mir bleiben, weil sie unvergesslich ist und weil sie so viele positive... Weil sie so viele positive Momente, aber auch nicht so schöne Momente hat. Und weil man mit vielen Menschen, das ist ja nochmal, das ist das Schönste eigentlich, dass wir tagtäglich als Trainer mit Menschen arbeiten dürfen, dass wir uns auseinandersetzen dürfen, dass wir kommunizieren dürfen, dass wir an dem Leben anderer teilnehmen dürfen und sie eine Zeit lang begleiten können. Und diese Geschehnisse, diese Erlebnisse, die sind ja nicht weg und die bleiben. Und Werder Bremen ist ein großartiger Verein, der glaube ich, in der ganzen Welt viele, viele Freunde hat. Und ich freue mich, dass ich ein Teil davon bin.
Waren Sie, als Sie zum ersten Mal im Weserstadion waren?
Das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich war noch keine 10. Also es war schon mit 8, 9 Jahren, 7 Jahren.
Mussten damals Kinder noch schon bezahlen oder konnten die frei?
Es gab damals so einen Trick. Also wir konnten uns das nicht immer erlauben, ins Stadion zu gehen, Eintritt bezahlen. Und damals gab es noch die Möglichkeit, dass Eltern ihre Kinder mitnehmen durften. Also Vater, Sohn durfte der Sohn dann umsonst mit ins Stadion reingehen. Das wussten wir Kinder, sage ich mal, die immer gekickt haben am Stadion. Und wenn das Spiel dann war, am Samstag sind wir dann so zu den Eingängen hingegangen und haben dann so ein bisschen die Hand rausgestreckt und haben darauf gewartet, dass sie irgendeiner nimmt, damit man durch die Tür kommt. Und wenn man durch war, hat man dann 10 Meter dahinter sich bedankt und zack, war man drin.
Geil. Herr Schaff, wir freuen uns sehr, dass Sie hier waren und dass Ihre Familie hier ist.
Vielen Dank.
Wir haben 36 Jahre gewartet hier. Ich 36 Jahre und jetzt lassen wir sie so schnell nicht mehr raus. Und jetzt schauen wir uns einen unglaublich interessanten Ausschnitt aus dem Alltag von zwei sehr erfolgreichen jungen Menschen an.
Ich habe ein Problem mit dir.
Na sowas.
Du räumst nie die Sachen weg, wenn du geputzt hast.
Was für Sachen?
Das zum Beispiel den Staubsauger. Der stand da 2 Tage lang so und du bist einfach drüber gelaufen.
Du ja auch.
Iris, Matthias, auf euch haben wir uns auch sehr gefreut. Ihr gebt unglaublich wertvolle Beziehungstipps, die wir uns heute alle abholen wollen. Aber die wichtigste Frage gleich vorab, wer hat denn den Staubsauger bei euch dann am Ende weggeräumt?
Ich.
Matthias. Entspricht das einem bestimmten Beziehungsmuster bei euch?
Ja, also ich habe den Staubsauger weggeräumt. Aber
Matthias hat gerade gesagt, er hat ihn weggeräumt.
Ja, ich bin ihr zuvor gekommen, das jetzt zu behaupten. Also bin ich ihr auch zuvor gekommen, ihn wegzuräumen. Ich glaube, es ist mal so, haben wir wirklich solche Muster, die sich jedes Mal...
Ja, natürlich. Ja? Wir haben, also es gibt ein Muster. Wenn Matthias Mist baut, dann ist er inzwischen meine Muse. Weil ich finde das einfach toll, das zu sehen, dass er Dinge einfach gar nicht so gut kann, die mich dann aufregen. Und daraus könnten wir dann wunderbaren Content machen und lustige
Videos. Wollen wir noch mal ein bisschen erklären, damit die Zuschauer, die euren Podcast nicht kennen und eure Bücher, ihr habt gerade das zweite Buch veröffentlicht, nicht kennt. Ihr macht, kann man sagen, ihr seid eigentlich zwei Nicht-Psychotherapeuten, die Paarberatung machen?
Ja. Ich glaube, das trifft's.
Das ist euer Job. Und nebenbei habt ihr noch eine Agentur. Mhm. Und jeder fragt sich, wie seid ihr als nicht studierte Therapeuten, Psychologen zu dieser Weihe gekommen?
Ich glaube, als Matthias und ich uns kennengelernt haben, haben wir uns auch über unsere Probleme kennengelernt.
Über eure Probleme. Mhm. Super sexy. Ihr habt gleich angefangen mit dem Problem?
Ja. Tatsächlich. Gleich im ersten Tinder.
Gleich beim ersten Date.
Nein, noch bevor wir uns getroffen haben, beim Schreiben.
Beim Tindern?
Ja.
Nee.
Ja, wirklich. Wir haben beide gemerkt, also ich war ja in der Werbebranche und ich fand alles so wahnsinnig unauthentisch und habe nach Verbindungen gesucht, nach Menschen gesucht. Und ich bin ja im Kiosk groß geworden und ich habe so eine lange Reise hinter mir.
Also war du da, ist sie sagen?
Du, oder?
Du. Das gehörte deiner Mutter.
Ja. Und
war deine Schule fürs Leben?
Eigentlich schon. Mhm. Und ich habe jemanden gesucht, der das irgendwie auch kennt, so in der, ich sag jetzt mal weiter erfasst, in der Medienwerbebranche zu sein. Bei dir war es ja das Schauspiel, der auch das kennt mit diesem Unauthentischen und keine Verbindung finden. Und darüber haben wir uns erstmal direkt kennengelernt. Ja.
Und dann gab es auch offenbar eine reale Begegnung. Mhm. Und die führte dann auch zu keinen weiteren Enttäuschungen.
Nicht wirklich. Also es war
Nein, im Gegenteil. Das, was wir da geschrieben haben, was uns interessiert und was uns frustriert und dass wir jemanden suchen, mit dem man vor allem, würde ich sagen, was aufbauen kann. Ne? Das ist das, was wir gleich gesagt haben. Gemeinsam wachsen, gemeinsam eigene Geschichten erzählen. Das hat sich total eingelöst. Direkt, ja.
Das Buch, was ihr jetzt präsentiert, heißt Du bist das Problem, das ich mir wünsche. Steht dieser Satz für etwas, was ihr beide nicht so für so hilfreich haltet?
Wir hatten irgendwann mal diese Unterscheidung zwischen Problemen, die man sich wünscht und Probleme, die man sich nicht wünscht. Also zum Beispiel Probleme, die man sich nicht wünscht, sind, weiß ich nicht, schwere Krankheiten, Todesfälle. Also so etwas, was einen wirklich so durchs Leben mitnimmt. Und ich weiß nicht, ich finde zum Beispiel Liebeskummer ist ein tolles Problem. Das ist fantastisch. Beziehungsstreit, das wünsche ich mir. Das ist daraus wachse ich. Das sind Herausforderungen. Man verändert sich dadurch.
Ich glaube, es ist auch aus der Perspektive entstanden, wenn man ein Problem gerade hat und daran leidet, dass man sich überhaupt nicht wünscht, dass man es plötzlich im Verhältnis sieht und
dreht.
So, es gibt ja.
Hm. Ja. Genau.
Aber ich meine, ich glaube, so bei den meisten von uns, wenn man überhaupt redet über Beziehungsprobleme, viele schrecken ja auch davor zurück.
Ja.
Dann sagen die eher, du, ich habe ein Problem. Oder wir müssen reden.
Ja,
Und findet ihr den Satz, wir müssen reden, als Einstieg hilfreich?
Nein.
Warum nicht?
Super schlimm.
Wir müssen
reden. Super schlimm, sagt
ja.
Ja. Warum? Warum findet ihr das super?
Ich wollte auch gerade fragen, was ist denn, also ich finde es super wichtig, dass man so einen Safe Space kreiert, dass beide offen sprechen können, weil wenn einer immer sagt, so ich habe ein Problem mit das und das, dann fängt das schon an mit so einer Attacke von einer Seite. Habt ihr denn so, wie macht ihr das so, sozusagen, wenn einer von euch ein Thema ansprechen will, wie würdet ihr dann vorgehen?
Das Video, das wir gesehen haben, ne? Das fängt schon eigentlich immer genau an mit dem Satz, ich habe ein Problem mit dir.
Naja, krass.
Aber
toll.
Toll, ne?
Das funktioniert.
Tatsächlich ist es kann eine Einladung sein, weil im Gegensatz zu wir müssen reden, das ist so autoritär, allein weil müssen schon drinsteckt und dann hast du schon mit dir alles ausgemacht, was du eigentlich der anderen Person jetzt sagen willst. Dann kommt die Entscheidung halt, Enterbung.
Also das ist so wie so ein Gerichtsurteil.
Ja, ja.
Okay,
ja.
Und deswegen würdet ihr davor abraten.
Ja, eigentlich schon. Ja. Aber ich würde auch grundsätzlich sagen, dass die Intention so viel wichtiger ist. Selbst der Satz, wir müssen reden, kann mit einer Intention kommen, dass man sich eingeladen fühlt.
Es gibt andere Wörter so in Beziehungsgesprächen, die mich immer triggern. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, immer.
Ja.
Oder nie. Nie. Ja. Nie ist auch so ein Scheißwort.
Ja.
Das stimmt. Nie.
Wie kann man denn diese Wörter ersetzen?
Wir hatten einen wunderbaren Vorschlag mal von Hörern von uns, vom Podcast, die gesagt haben, die haben dieses Wort verdammt mit immer und nie. Die haben daraus unerhört oft gemacht. Und das ist so charmant. Das haben wir dann auch sofort adaptiert.
Und erstaunlich selten für nie. Mhm.
Ja. Genau.
Ja, also zum Beispiel,
liebe ich.
Unerhört oft lässt du den Staubsauger liegen.
Ja.
Das
ja.
hilft, ja?
Ja? Ja, das kann ich annehmen. Dann sage ich, okay, das stimmt.
Ja.
Aha. Das ist schon humorvoll von Anfang an eigentlich.
Ja. Ja.
Und erstaunlich selten schneidest du die Butter so, dass nicht alles Mögliche drin ist. Ist das so gemeint?
Ja. Genau so.
Genau so. Und es macht sofort eine verspieltere Atmosphäre. Und man kann direkt anders miteinander streiten.
Okay. Und dieses Flüstern, also das ist im Streit die Spielregel, wir brüllen uns nicht an. Sondern wir flüstern uns das zu. Kommt denn da die Emotion adäquat rüber?
Das ist ja genau der Clou an der Sache. Entstanden ist das im Lockdown damals. Und da waren wir sicherlich nicht allein, dass viele Paare mehr Zeit, als sie es bis dahin gewohnt waren, miteinander verbracht haben. Und man weiß, dass man Nachbarn hat. Also flüstert man. Also so haben wir es halt ausprobiert. Ne? Wenn wir was besprochen haben, eben nicht nachts um zwei in normaler Lautstärke oder sogar noch lauter zu sprechen, sondern zu flüstern.
Okay.
Und dann kam dieses Mini-Mikro dazu, dass wir dann, du hast das entdeckt damals irgendwo, ne?
Ich fand das tatsächlich wahnsinnig witzig. Ich weiß nicht, warum ich kleine Mikrofone witzig finde. Und wir haben dann miteinander gestritten, aber dadurch, dass man miteinander flüstert, fängt es an, auch wieder lockerer zu werden. Und wir haben wahnsinnig viel miteinander gelacht.
Und das kann man durchhalten, das Flüstern.
Das ist ja der Clou. Also wenn man das länger durchhält, wird es umso witziger.
Es ist halt die Unverhältnismäßigkeit. Ne?
Gibt es da ein Beispiel? Könnt ihr das irgendwie konkretisieren? Also jetzt hat er schon das Mikro in der Hand.
Ja, jetzt können, genau. So sah es aus.
Aber ihr seid ja nicht mit jetzt gerade sauer aufeinander, oder? Doch.
Nee, aber ich habe tatsächlich ein Problem mit
dir. Hast du? Such dein
Hast
Thema.
Du?
Ja.
Sehr gut. Es ist nicht angeschlossen, also Tipp funktioniert nicht.
Aber okay.
Ja,
okay. Ich habe ein Problem mit dir.
Was für eins?
Richard David Brecht sitzt hier. Und du hast ihn schon online persifliert. Du bringst uns hier in eine blöde Situation.
Das ist ein Problem, das du mit mir...
Ja!
Versteht leider nicht.
Das hätte er nie gewusst, wenn du das nicht gesagt hättest. Ich hoffe, es liegt an der Erkältung. Ich verstehe kein Wort.
Ich auch nicht.
Ja. Ist tatsächlich wahr. Ich habe danke dafür. Ich habe mal Richard David Brecht imitiert.
Ja, ja. Das war gerade mein Problem mit Matthias.
Ja. Also du okay. Ich meine, mehr Ehrerbietung geht ja gar nicht.
Oder? Stimmt.
Mit dir.
Genau. So war es gemeint.
Ja. Was ist denn? Was sind denn? Also trotz dieser Techniken, die ihr anderen empfiehlt und auch selber ausprobiert habt, was sind denn so Dinge, die euch gegenseitig auf die Palme bringen?
Ernsthaft auf die Palme bringen. Also die sichere Inspiration sind wieder
also
was.
Also sicheres Rezept für einen richtig guten, richtig heftigen Streit.
Mein Problem ist ganz oft und nicht nur mit dir, grundsätzlich, wenn ich das Gefühl habe, ich werde wiederholt missverstanden, egal wie viel Mühe ich mir gebe, das dann nochmal anders zu erklären. Und dann aufbauend darauf, wenn ich unterbrochen werde. Weil dann merke ich so, ja, wenn
du mich idealer Talkshow-Master.
Unterbrochen. Nein, weil dabei kriege ich ja dann das Gefühl, wenn ich jetzt auch noch unterbrochen werde, dann kriegst du ja erst recht keine Chance, richtig zu verstehen, was ich eigentlich sagen will. Klar. Und das kann, wenn es immer wieder kommt, das ist ziemlich, ziemlich zuverlässig, mich sauer zu machen. Ja.
Und dich, Iris?
Tatsächlich, wenn Matthias sehr viel Aufmerksamkeit verlangt und ich dann sehr konzentriert zuhören muss über eine längere Zeit, das fällt mir manchmal wahnsinnig schwer.
Er ist pflegeintensiv.
Ja, schon. Ja.
Ich fühle mich missverstanden. Ja.
Lassen Sie uns über Harmloses sprechen. Die Situationen, die sehr oft in der Beziehung für Streit sorgen und wo man das den Verdacht hat, es kann nicht wirklich darum gehen. Was gibt es denn in der Küche, was euch aufregt?
Iris kann Brot nicht gerade schneiden, zum Beispiel. Das wird immer schief.
Wow.
Immer oder erstaunlich?
Erstaunlich. Ja. Erstaunlich.
Was habt ihr für eine Lösung gefunden für dieses schwerwiegende Problem?
Ich habe mal einfach ein Brot dem Problem angepasst. Also ein Brot schief gebacken. Ich habe heute eins dabei.
Und ich habe mich so darüber gefreut, weil er nicht versucht hat, mich zu ändern, sondern die Umstände.
Ja. Das war wirklich eines Tages eine Überraschung.
Ja. Und es war so.
Tatsächlich, jetzt schneidet sie es gerade. Also schief gerade.
Soll ich das mal ausprobieren?
Wenn du so weit bist, dann muss ich dir sagen, dann muss ich mir ernsthaft Gedanken machen.
Wir müssen sowieso
wenn ich jetzt meiner Frau ein Brot backen muss, damit sie es gerade schneidet, schief backen muss, dann wird sie wahrscheinlich sagen, du hast
aber
es nicht
mehr.
Aber
was hätten Sie denn für einen Tipp? Was hätten Sie denn für einen Tipp?
Also ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt so Verkaufszentren, da gibt es so Messer mit so einer, da ist auf der Seite so zusätzlich noch so eine Vorrichtung, wo man dann genau runterschneiden kann. Die Scheibe ist gleich dick. Oder man könnte das auch mit einer Aufschnittmaschine schneiden, weil die Aufschnittmaschine lässt nicht zu, schräg zu schneiden und lauter solche Sachen. Also da muss ich sagen, Kompliment für den Mehraufwand, aber ich würde mal sagen, wer das macht, der muss wirklich verliebt sein. Sonst wird er auch nicht.
Herr Lachmann redet als jemand, wenn ich mich nicht verzählt habe, der seit 35 Jahren verheiratet ist.
Ja. Genau.
Und Herr Schaaf ist auch sehr, sehr lange schon verheiratet.
Wir lassen unser Brot schneiden.
Das Geheimnis ist ja cool.
Beziehungs- und Streitprofis sagen, hilft es Paaren, wenn sie oft getrennt werden, zum Beispiel durch Arbeit, wie ein Fußballtrainer sein kann oder ein Starkoch? Oder ist das eher etwas, was für schlechte Stimmung sorgt?
Ich glaube schon, dass das sehr unterschiedlich sein kann von Paar zu Paar, je nachdem, wie man so ist. Es gibt Paare, die gut aneinander klammern können. Meistens, würde ich sagen, ist es ein Nachteil, wenn man zu viele Rollen miteinander hat.
Ich glaube auch.
Also was heißt zu viele Rollen?
Die Rolle des Partners auf der romantischen Ebene und dann die Rolle des Mitbewohners, des Kollegen, in der Öffentlichkeit gemeinsam zu stehen. Also das werden ja alles weitere Rollen, in denen man sich jeweils ein bisschen anders nochmal verhält.
Also tut es eher gut, wenn man viel unterwegs ist.
Ich glaube, das kann gut tun. Also wir waren am Anfang auch skeptisch und wir haben ja dann irgendwann mal sehr, sehr viele Rollen miteinander gehabt und wir haben das auch unterschätzt.
Auch beruflich vor allen Dingen, ne? Ich habe selber Agentur und so. Meine heißgeliebte Kollegin Judith, die schwört auf getrennte Kühlschränke.
Finde ich auch gut.
Ja, weil ich hatte immer die Diskussion, musst du mit deinem Nutella-Messer jetzt in die Butter gehen? Oder mit der Marmelade. Da waren halt unterschiedliche Farben immer mit.
Magst du kalte Butter? Magst du kalte oder warme Butter?
Das ist mir egal. Hauptsache, sie ist schön bunt.
Auch krasses
Thema. Und ich kann so ein bisschen sehen, so tagebuchmäßig, was habe ich die letzten Tage gegessen? Und es gibt halt Männer, die das irgendwie unappetitlich finden.
Ja,
und
ich gehöre auch dazu.
Deswegen kriegen die einen eigenen
Kühlschrank. Also unglaublich.
Aber wenn ihr getrennte Kühlschränke habt, habt ihr auch auf jeden Fall getrennte Zimmer, oder?
Nee.
Okay.
Ich finde, man kann sich man kann sich sehr gut verstehen und trotzdem getrennt.
Ja, vielleicht gerade deswegen. Gerade deswegen.
Aber vielleicht das ist die Lösung dafür, dass man.
Jetzt kann Laff hat eine Frage.
Darf ich eine ernsthafte Frage stellen? Habt ihr sonst keine Probleme?
Die Butter ist das Einzige. Sagt, man kauft ein Messer mit dem Abstandshalter. Ich habe halt einen Kühlschrank gekauft. Also das Thema ist erledigt.
Irgendwas habt ihr am Tag wahrscheinlich zu viel Zeit oder irgendwie, weiß ich nicht. Nee, weil wenn ich darüber dann brauche ich morgens ja gar nicht aufstehen. Weil das fängt schon an, wo lege ich meine Socken hin?
Wo legst du sie denn hin und wo sollst du sie hinlegen?
Ja, da, wo sie gewaschen werden.
Das machst du auch?
Konsequent.
Immer?
Ja, dafür bin ich da. Ich kann nicht verlangen von jemand anders, dass er meine Socken dahin bringt, wo sie gewaschen werden.
Das heißt, ihr habt keinen Dissens in eurer Beziehung über die Socken?
Auf keinen Fall.
Wo gibt's denn einen Dissens? Wo sie sagen würde, du machst das immer und das nervt mich. Unerhört oft.
Warum kommst du so spät nach Hause?
Ah, ja. Ja, da hat's mir wahrscheinlich völlig begründet.
Aber das ist oft, das muss man auch sagen, überhaupt nicht so beabsichtigt. Sondern es gibt sich sehr oft, das kennt glaube ich jeder, aus einer Situation heraus, die man so nicht will. Aber dann ist man eben so schwach und der Geist ist dann willig und trotzdem...
Oh Gott. Der Wein ist so lecker.
Iris und Matthias, ich will jetzt echt nicht den Spielverderber geben, aber ganz viele Menschen werden uns jetzt zuschauen und sagen, was für ein entzückendes Paar. aber weil wir ja der Wahrheit verpflichtet sind, müssen wir jetzt verraten, ihr habt euch sehr zur Enttäuschung eurer Hunderttausenden Fans vor kurzem getrennt.
Ja.
Was habt ihr im Streit und überhaupt in eurer Auseinandersetzung falsch gemacht? Plot-Twist.
Das kleine Mikrofon war das Falsche.
Das war das Brot. Ich glaube, wir haben gar nichts falsch gemacht. Ja. Ich glaube einfach wirklich, Matthias und ich, das haben wir schon von Anfang an in unserer Beziehung gesagt. Es geht uns, ich habe mal zu ihm gesagt, ich nehme unsere Beziehung nicht persönlich. Und,
Hallo?
Okay. Ja. Das habe ich erst mal persönlich genommen, aber dann habe ich es halt verstanden, was gemeint ist.
Nämlich?
Ich empfinde es auch so.
Mir war Matthias schon von Anfang an als Mensch wahnsinnig wichtig. Also Matthias ist eine Person in meinem Leben, die will ich mein ganzes Leben lang in meinem Leben haben. Und mir war klar, wir sind jung, wir sind blöd, wir werden viele Dinge durchstehen, wir werden Schicksalsschläge bekommen, vieles wird sich verändern. Weiß Gott, ob wir noch zusammenbleiben werden. Und so haben wir auch immer miteinander geredet, gearbeitet. Und die Trennung war nicht so von heute auf morgen, dass man jetzt gesagt hat, okay, wir sind jetzt irgendwie nicht mehr zusammen, sondern das waren viele intensive Gespräche und wir haben eine wahnsinnig schöne Trennung gehabt. Und das Verrückte ist, wow. Alle um uns herum suchen das Drama, weil wir kein Drama haben. Und jeder denkt, hey, wo kommt das jetzt, das Drama? Ihr müsst euch doch jetzt irgendwie anfeinden, aber wir tun es einfach.
Aber ihr arbeitet ja weiter zusammen und ihr macht auch weiter diesen Podcast.
Genau.
Mit vielen Tipps, wie man die eigene Beziehung besser machen kann.
Es sind
und
ja,
die Trennung.
Ja,
und die Trennung.
Genau. Und es reagieren tatsächlich nicht, sogar mehrheitlich würde ich sagen, sind die Reaktionen, die wir dann bekommen, nicht enttäuscht, sondern dass Leute das schnell verstehen, weil sie vielleicht nicht allzu viel auf uns projiziert haben und sagen, ach, das klingt interessant. Also sogar Nachrichten in Richtung, dann überlege ich das jetzt auch zu machen.
Ja.
Was ja nicht unsere Verantwortung ist, weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber ich glaube wirklich, dass dieses gibt man sich am Anfang einer Beziehung ein Versprechen, das muss für immer halten? Oder setzt man sich völlig andere Ziele und kann dann diese Ziele auch weiter verfolgen? Das ist dann halt für mich die Erklärung gewesen für dieses, ich nehme unsere Beziehung nicht persönlich. Beziehung ist die Betonung. Also nicht das Romantische ist nicht, dass ich was ich persönlich nehme. Sondern
auf die Gefahr hin, dass du dich total wieder missverstanden und missachtet und erniedrigt fühlst. Ich muss zum Schluss kommen.
Ja.
Ich kann nur sagen, ich habe euch so verstanden, auch in der Erklärung, warum ihr euch getrennt habt und warum es trotzdem weitergeht. Für euch ist die Liebe des Lebens vielleicht das Finden eines Lebensmenschen, mit dem man nicht zwangsläufig auch zusammen wohnen muss und zusammen sehr intime Sachen machen muss.
Ja.
Korrekt?
Ja.
Ich wünsche euch weiter viel Erfolg, beruflich und persönlich, und bin gespannt, wie es weitergeht. Und ob nicht doch irgendwann mal das Drama dazu kommt. Das würde mich wahnsinnig freuen.
Warum haben aktuell so viele Menschen in Deutschland das Gefühl, dass sie nicht mehr offen ihre Meinung äußern können. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Philosophen Richard David Precht. Schön, dass du da bist. Ein Gespräch mit einer Studie zu beginnen. Aber in diesem Fall würde ich gerne eine Ausnahme machen, weil sie sehr bezeichnend ist. Einer Allensbach-Studie zufolge hat jeder Zweite das Gefühl, in Deutschland seine Meinung nicht mehr frei äußern zu können. Woran liegt das? Wovor haben die Menschen Angst?
Ja, das ist eine riesige Frage. Das ist der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Diese Allensbach-Umfrage muss man sehr ernst nehmen, weil dieses Allensbach-Institut macht seit 70 Jahren fragt es jedes Jahr die Bundesbürger, ob sie das Gefühl haben, dass man in Deutschland frei seine Meinung sagen könnte oder ob es besser ist, lieber da vorsichtig zu sein und sich zurückzuhalten. Und das Ergebnis war, dass es der Höhepunkt war erreicht. Ende der 80er, in den 90ern bis Anfang der Nullerjahre waren fast 90% der Deutschen der Überzeugung, dass man in Deutschland frei seine Meinung sagen kann.
Der Westdeutschen.
Der Westdeutschen, aber es gab keine signifikante Veränderung nach der Wiedervereinigung. Sondern eine signifikante Veränderung setzt ein, so vor 15 Jahren flaut das so ein bisschen ab. Und dann so in der Corona-Zeit fällt es völlig in den Keller. Aber auch seit der Corona-Zeit sinkt es immer weiter runter. Und das ist eigentlich eine alarmierende Zahl.
Aber woran liegt das?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Zäsuren? Und das ist nicht ganz einfach in einem einzigen Satz zu sagen. Aber wenn man mal sagen will, was ist sozusagen der große Subtext unter der ganzen Geschichte, dann würde ich sagen, wir haben in dieser gleichen Zeit, die Allensbach-Studie da protokolliert hat, in der gleichen Zeit hat sich ja die Gesellschaft sehr stark verändert. Na, wir hatten in den 50er und Anfang der 60er Jahren keine so wahnsinnig freie Gesellschaft. Es war eine Gesellschaft mit sehr starken Vorurteilen. Viele Leute lebten mental halb noch im Dritten Reich. Ja, es hatte noch gar nichts zu tun mit einer wirklich freiheitlich-liberalen Gesellschaft. Und dann kam in Deutschland eine Liberalisierung, die verbunden war mit Individualisierung. Ja, die Menschen durften immer mehr, ohne dass es gleich heißt, oh, guck mal, was die Nachbarn sagen. Es gab die Gleichberechtigung der Frau, zumindest sehr weitgehend. Die Vorurteile gegen Menschen mit anderer Hautfarbe sind im Vergleich zu der Zeit vorher zurückgegangen. Also eigentlich eine wunderbar positive Entwicklung.
Und was man würde ja meinen, dass man dann auch das Meinungsäußerung, also die Freiheit der Meinungsäußerung dann eher zunimmt.
Und das haben die Leute auch ganz lange genauso gesehen. Ja. Und dann passiert was Eigenartiges. Zu dieser ganzen Entwicklung gehört natürlich auch, dass wir sensibler geworden sind, dass wir verletzlicher geworden sind, dass wir emotionaler geworden sind. Ja, Emotionen in der Generation meiner Großväter haben Männer nicht gefühlt, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Mhm. Die sind zum Fühlen in den Keller gegangen. Ja, heute redet jeder bei jeder Gelegenheit immer und unausgesetzt über Gefühle. Das führt aber auch gleichzeitig dazu, dass unsere Verletzlichkeit enorm gestiegen sind. Wir haben einen Riesenanspruch daran, wie viel Respekt man uns entgegenbringt, wie viel Achtung, wie viel Aufmerksamkeit wir einfordern. Und bei jeder Gelegenheit verletzen wir ganz, ganz leicht mit dem, was wir tun, ja, die Sensibilität des anderen. Und das führt dazu, dass der Raum dessen, was man sagen kann, eigentlich immer kleiner wird, ohne dass man damit rechnen muss, dann heftige Gegenreaktionen oder als Person der Öffentlichkeit Shitstorms oder dass man gecancelt wird und sowas zu erzeugen. Das heißt, wir sind zu hypersensibel geworden und nicht mehr widerstandsfähig genug.
Und wenn jetzt CSU-Chef Söder sagt, Deutschland ohne Auto, Chemie und Maschinenbau ist wie eine Frau ohne Unterleib. Ja. Da gab es ja relativen Shitstorm, diese Aussage. Er hat sich auch entschuldigt dafür und fand den Vergleich dann auch nicht mehr so gut. Aber ist das dann, also Frauen, die sich davon getriggert fühlen, ich fühle mich getriggert.
Ja, natürlich, warum immer die Frau?
Sind wir übersensibel oder sind wir zu Recht aufgeregt darüber?
Persönlich findet man das zu Recht total doof. Aber ob ich jetzt in der Öffentlichkeit auf den Söder zeige und sage, mein Gott, wie kann der nur sowas sagen? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ich muss ja nicht über jeden, den ich irgendwo doof finde oder mich aufregen, daraus einen großen gesellschaftlichen moralischen Skandal machen. Das heißt, ich muss einen Unterschied machen zwischen meiner eigenen Sensibilität, ja, und dem, was ich sage, na gut, in einem freien Land darf man das machen. Es fällt nicht unter den Straftatbestand der Beleidigung, der Verunglimpfung, der Androhung von Gewalt und der Volksverhetzung. Das sind die Kriterien. Das sind Äußerungen, die wir nicht machen dürfen, aus guten Gründen nicht. Und ich finde auch richtig, dass es sie gibt. Aber Blödsinn reden darf man, auch als Politiker.
Ist das Problem dann...
Also,
Ist das Problem dann nicht eher, dass wir heutzutage so eine Aufregungsspirale haben, die so unfassbar befeuert wird, auch durch digitale Medien, durch Social Medien, durch Phänomene wie den Shitstorm, die es eben vor 20 Jahren, als die Umfragewerte noch anders waren, noch nicht gab in der Form? Mhm.
Also Shitstorms gab es eigentlich schon immer in Form von Pogromen früher oder sie spielten sich in Kneipen ab. Alle regten sich am Stammtisch über jemanden auf, aber sie hatten die Reichweite nicht. Mhm. Mhm. Und im Grunde genommen haben wir jetzt ein Riesensprachrohr an die Gesellschaft gemacht. Und man hat also mehr davon, was andere Leute alles hassenswert finden, worüber sie sich aufregen und so weiter. Mhm. Und wir haben überhaupt noch gar nicht gelernt, mit dieser sehr schnellen technischen Entwicklung umzugehen. Mhm. Das heißt, die Entwicklung überfordert uns eigentlich in jede Himmelsrichtung. Das ist die gegenwärtige Situation. Du hast das ja auch gerade gesagt, ne? Die Schwierigkeit, mit sozialen Medien adäquat umzugehen, sich nicht in ihnen verlieren, nicht in virtuellen Welten abzutauchen, Realität noch sauber zu unterscheiden. Mhm. Und das Ganze führt dazu, dass wir eigentlich so diese reale Erdung, die man hat, dass ich sage, das finde ich zwar doof, aber das kann ich wegstecken, das wird eigentlich immer weniger. Regen wir uns heute über Politikeräußerungen auf, die zum Teil ja dämlich und doof und unglücklich oder was auch immer sind, aber nicht wirklich was für einen Skandal hergeben. Aber leider nicht nur die sozialen Netzwerke, auch viele etablierte Medien setzen sich dann drauf, zitieren die sozialen Netzwerke und wollen auch noch davon profitieren. Und so kommen wir dann in so eine Erregungsspirale rein, die insgesamt für die Demokratie sehr, sehr ungesund ist.
Du machst noch ein weiteres Phänomen aus, wenn ich das richtig verstanden habe, und zwar die interessantes Wort Axolotilisierung der Gesellschaft. Mhm. Was hat ein mexikanischer Salamander damit zu tun?
Ja, ich habe versucht, ein Bild dafür zu finden, wie sich unsere Gesellschaft gegenüber früher verändert hat. Axolotl sind Schwanzlurche, Salamander, ja, für die etwas ganz Interessantes gilt, sie verlassen das Wasser nicht. Also ein normaler Molch oder Salamander geht ins Wasser, legt seine Eier ab, dann reift da die Larve, die Kaulquappe, ja, und wenn die erwachsen ist, geht die wieder raus. So, und der Axolotl hat diese interessante Eigenschaft, das Wasser nicht verlassen zu müssen, weil er als Larve geschlechtsreif wird. So bleibt er also sein Leben lang im Larvenstadium, vermehrt sich im Larvenstadium und ist natürlich ein schönes Bild für eine Gesellschaft, in der die Menschen aus kulturellen Gründen, nicht aus biologischen, nicht mehr richtig erwachsen werden. Wir behalten uns unsere kindliche Emotionsdynamik bei. Sich über jeden Scheiß aufzuregen, wegen allem verletzlich zu sein, ist eine klassische Eigenschaft von Kindern. Ja. Früher war es umgekehrt falsch. Mein Opa, wenn ich mir die Fotos angucke, der wurde mit 14 in die Lehre geschickt, der war ein kleiner Erwachsener. Der war gekleidet wie ein Erwachsener, der musste die Ansprüche eines Erwachsenen tragen, der konnte über seine Gefühle nicht reden. Fürchterlich, möchte ich nicht wieder hin zurück. Ich finde das gut, dass wir diese Sensibilisierungsentwicklung gemacht haben. Aber ich finde es nicht gut, dass wir damit nicht umgehen können. Und dass wir uns eben diese kindliche Verletzlichkeit und Empfindlichkeit bewahrt haben und die kultivieren. Nicht jeder ist in der Lage, mit so einem Humor damit umzugehen. Mhm. Ich meine, ich habe hier gerade gelernt, Scheitern gehört zu jeder gelingenden Beziehung dazu. Ja, das ist eine großartige Art, mit sehr tragischen und harten Dingen umzugehen. Wunderbar. Ich würde mir wünschen, die ganze Gesellschaft hätte euren Humor, dann hätten wir diese Probleme nicht. Ja, aber die Erregungskultur, in der wir sind, die ist absolut humorlos. Gerade wenn es Menschen in der Öffentlichkeit betrifft und ganz insbesondere Politiker, da gibt es gar keinen Humor im Umgang damit.
Was ist denn die Lösung? Sehen Sie eine?
Na gut, die Lösung liegt tatsächlich in Resilienz. Jetzt kann man natürlich sagen, Resilienz findet ja jeder gut. Ne? Wer ist dagegen, dass wir widerstandsfähiger werden? Aber die wichtigste Resilienz liegt nicht so sehr auf der Ebene von jedem Einzelnen von uns. Das sind immer so das Wort zum Sonntag Ansprachen. Die wichtigste Resilienz liegt bei Entscheidungsträgern. Leute, die im Kulturbetrieb arbeiten. Ja, wenn ein Künstler bei einer Ausstellung etwas macht, was irgendjemand provoziert und darauf regen sich ganz viele auf, sich dahinter zu stellen und zu sagen, es muss ja nicht jedem gefallen. Ja, und es gehört zum Wesen der Kunst dazu, die Gesellschaft zu provozieren. Nicht mit allem, aber mit vielem. Die Reichweite muss groß sein. Damit Gesellschaft, Kultur sich weiterentwickelt, muss Provokation da sein. Das ist die Rolle der Kunst. Und das sind alles Dinge, wenn man sich überlegt, wie man früher mit Kunst provozieren kann und wie man heute mit Kunst noch provozieren kann, dann merkt man, der ehemals freiste Raum der Gesellschaft ist heute eigentlich der engste geworden.
Ich finde das sehr interessant, das Thema Kunst, aber ich hänge noch so ein bisschen an dem, was du gerade gesagt hast, dass wir aus diesem Larvenstadium nicht mehr rauskommen als Gesellschaft und irgendwie nicht so richtig erwachsen werden und dieses kindliche Affekt, diese kindliche Affekthaltung beibehalten haben. Hat Erziehung dann nicht auch einen ganz großen Einfluss?
Ja, Erziehung hat einen großen Einfluss, nur mittlerweile erzieht ja eine Generation ihre Kinder, die das selber auch nicht gelernt haben. Also das ist das eine Problem. Und ich würde es nicht nur pädagogisieren, dass wir heute so super individualisiert und sensibilisiert sind. passt auch sehr gut zu unserem Wirtschaftssystem. Ja, wir wollen das auch, weil für sehr sensibilisierte Menschen gibt es eine unglaublich breite, diversifizierte Form von Produkten. Ja, von, angefangen von My Müsli, ja, bis zu dem ganzen Coaching-Zeug, was es alles gibt und all die Sensibilitäten, die wir haben in Hilfe von Gesundheit und Lebensberatung und sowas alles. Also eigentlich ist es ein Zustand, der sehr, sehr gut zu einem immer weiter entfernten, immer weiter entwickelten Kapitalismus gehört, der bis in die feine Unterwäsche eines jeden Bewusstseins eingedrungen sind. Wir sind ja heute Kapitalisten unserer selbst. Wir haben immer Angst, irgendwas zu verpassen, nicht das Optimum zu kriegen, nicht den optimalen Partner zu haben, zu lange zu ungenügend glücklich sein, nicht ein Maximum von Glück, mehr nicht genug Sinn vom Leben abzukriegen und so. Das ist ja quasi die Mentalität, in der wir heute leben.
Die Mentalität ist ja auch nicht mehr, was kann ich für die Gesellschaft tun, sondern nee. Was kann die Gesellschaft für mich tun. Das ist zumindest eine These auch.
Die also man kann nicht sagen, dass das Ganze dem Gemeinsinn förderlich ist. Es ist eine sehr gute Entwicklung, die eine Schattenseite hat, über die wir zu wenig nachdenken. Und wir denken natürlich auch, wenn wir uns über alles dann aufregen und diese Erregungskultur kommt, nie darüber nach, was richtet das eigentlich im Großen und Ganzen an.
Erlaubst du
eine... Natürlich. Ich warte aber, schon die ganze Zeit.
Nee, nee, aber Richard macht, Richard macht ja den ganz großen Bogen. Demokratie, ist das gefährlich für die Demokratie und ist es eine allgemeine Gesellschaftsanalyse. Inwieweit ist denn dieses Buch und das, was Sie dazu sagen, hängt das mit Ihrer eigenen Erfahrung zusammen? Sie haben ja reichlich Shitstorms eingefahren. Ja. Was macht das mit Ihnen? Macht es Sie eher trotzig oder denken Sie jetzt auch öfter darüber nach, um Gottes Willen, soll ich das, was ich denken, sagen? Mhm. Oder bin ich dann erstmal wieder wochenlang beschäftigt mit der Abwehr der Folgen?
Also tatsächlich ist es so, dass ich, also wenn ich vor 15 Jahren oder 10 Jahren in eine Talkshow ging, mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht habe, dass das irgendwelche Shitstorms auslösen könnte oder sowas. Heute weiß man, wenn man in eine Talkshow geht, man muss genau aufpassen. Es kann ein irgendwo isolierter Halbsatz sein, der verwendet wird. Also diese Erfahrung habe ich durchaus gemacht. Ich habe allerdings auch die Erfahrung gemacht, einige heftige Shitstorms überlebt zu haben.
Ja,
das macht natürlich auch was mit einem. Also auch die eigene Resilienz wird dadurch gestärkt. Allerdings nie so, als ob einen das grundsätzlich nichts mehr ausmacht. Dann wäre man ja ein völlig stumpfer Mensch. Aber auch wenn man es unter anderem am eigenen Leib erfahren hat, versteht man plötzlich die Intensität des Problems. Die manche Leute, die das nie erfahren haben, die denken, wieso, wo ist denn eigentlich das
Problem? Ja, die sagen ja noch was anderes. Also in vielen Milieus, gerade in bestimmten linken Milieus oder woken Milieus, wird gesagt, stell dich nicht so an. Du bist es einfach nicht gewöhnt, dass du Gegenwind bekommst. Mhm. Weil bislang warst du in einem geschützten Raum, da konntest du machen, was du willst. Und auf einmal merkst du, was bestimmte Sätze mit anderen Leuten anrichten. Also stell dich nicht so an, du hast genug Privilegien. Mhm.
Also man dreht sozusagen, weil man sich selbst total anstellt und total empfindlich ist, den Spieß rum und sagt, dass Leute, die irgendwas gesagt haben, was sich nicht ganz, ganz genau im politischen Konsens oder im Common Sense der gegenwärtigen Moralvorstellung bewegt, dass die den Fehler gemacht haben. Der Trick ist natürlich gut.
Mhm. Wenn du ein Buch schreibst, dann gibt es ja wahrscheinlich, stelle ich mir vor, so bestimmte Kontrollstationen, zum Beispiel ein Lektorat, die einen darauf hinweisen, an der und der Stelle würde ich es anders formulieren. Und du hast bei deinem letzten Besuch hier erzählt, dass auch dein Vater deine Bücher immer liest und zwar als erstes und auch Feedback gibt. Wer hat dieses Buch zum Thema Meinungsäußerung und Meinungskorridor, dem sehr engen, gegengelesen?
Also mein Vater leider nicht mehr. Mein Vater lebt noch, aber er kann das inzwischen nicht mehr machen. Der würde auch niemals irgendein Wort finden, obwohl er ein Linker ist, das die Wokeness-Kultur inkriminiert. Also für darf man nicht schreiben oder darf man nicht so sagen, weil er aus einer anderen Zeit kommt, als der das würde, alles noch nicht gab.
Der würde keine Rücksicht nehmen, oder habe ich das richtig verstanden?
Ja, also der versteht gar nicht, worüber sich da aufgeregt wird.
Okay. Mhm.
Ja. Also weil er auch einfach die Entwicklung der letzten 20 Jahre nicht mehr so intensiv verfolgt hat.
Wie alt ist er jetzt?
Mein Vater ist jetzt 92.
92. Ja. Mhm.
Aber es gibt einen sehr intelligenten Pfarrer in Solingen, den ich sehr schätze und der sicherlich den Grünen nahesteht und auch sehr viel Sympathien für jene Seiten der Grünen hat, für die ich keine habe. Und da gehört natürlich Wokeness-Kultur und vieles andere zu. Und der liest das und das finde ich immer wahnsinnig spannend, weil dem fallen Dinge auf, worüber man sich aufregen kann, wo ich überhaupt nie auf die Idee gekommen bin, dass das irgendwie anstößig sein kann. Und deswegen kann ich mich auch nur bei ihm ganz ausdrücklich bedanken, weil es gibt ja einen Unterschied, ob man Sätze schreibt, mit denen man bewusst klare Kante machen will? Oder Sätze, die man selber für völlig harmlos und unschuldig hält, die einem aber nachher, als das hättest du so nie sagen dürfen, ausgelegt wird. Und deswegen ist das eine sehr, sehr gute Kontrolllektüre.
Mhm. Darf ich dich outen an dieser Stelle? Nur was dein Alter angeht. Was anderes gibt es ja wahrscheinlich nicht zu outen, weiß ich nicht. Du wirst 60 nächstes Jahr.
Und ich bin schon 60.
Du bist 60 geworden, ja. Genau. Und ich habe irgendwo gelesen, dass du ein Problem mit dem Altern hast.
Echt?
Ja, in einem Interview. Oh. Dass es für dich kein Thema ist, was du so einfach in die Tasche steckst. Und ich habe mich gefragt, es war nur so ein Halbsatz. Ich habe mich gefragt, was ist es am Altern? Ist es, dass du merkst, dass also die Endlichkeit des Lebens, die dir bewusst wird? Ist es das, dass du körperlich merkst, dein Körper verändert sich? Oder ist es etwas Geistiges, dass du merkst, man ist nicht mehr so leistungsfähig?
Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das überhaupt so gesagt habe. Das ist aber wirklich ein Halbsatz aus einem langen Interview.
Liegt am Alter.
Weil ich nämlich zu meinem 60. Geburtstag, zu meinem 60. Geburtstag vor allen Dingen eins herausgestrichen hat. 60 ist ein Alter, in dem man anfängt zu bilanzieren. Indem man zum ersten Mal so deutlich ist, dass das, worauf man zurückblickt und das, was noch kommt, noch wenig ist. Und dass das beherrschendste Gefühl, was ich darin habe, Dankbarkeit ist. Was am Altern am allerwenigsten Spaß macht, ist für mich nicht, dass sich die Augenbrauen verfärben. Ja, da habe ich sogar einen Vorteil von. Man wird in meinem Metier als Philosoph, öffentlicher Intellektueller, umso ernster genommen, umso grauer die Haare sind. Also insofern profitiert man davon. Aber natürlich zu wissen, die Begrenztheit der Lebensspanne, ja, wie wenig das letztlich noch ist, und dass man irgendwie überlegt, was man noch alles im Leben machen wollte. Mhm. Ja, es ist ja nicht so, als ob ich nur mein einziges Interesse in Bücher schreiben besteht oder in Talkshows zu gehen. Und einem dann so ein bisschen klar wird, fängt man an, sich irgendwann zu belügen bei all dem, was man noch eigentlich machen will, weil man gar nicht weiß, wie viel Zeit bei einem bei völliger Fitness noch bleibt.
Ja, also egal wie viele Bücher du noch schreibst, ich denke, es werden viele sein, auch wenn du dir vorgenommen hast, noch was anderes zu erleben, aber auch wenn du einfach irgendwas machst, was vielleicht gar nichts mit Philosophie zu tun hat. Wir freuen uns, wenn du zu uns kommst und darüber sprichst. Richard David.
Danke schön.
Fünfzehn Jahre ist Ihr letzter Besuch her in Bremen.
Genau.
Finde es ganz toll, dass Sie den weiten Weg nach Bremen gefunden haben. Vor allen Dingen aber, dass Sie unseretwegen auf etwas verzichten heute Abend.
Ja, wir haben ein bis zweimal im Jahr einen sehr, sehr schönen ein Männerwochenende, wo wir schon seit über 20 Jahren uns Ziele ausdenken, die jemand organisiert und das ist heute Abend so ein Ziel, ein Abend, wo ich nicht da bin. Aber ich habe gesagt, nachdem ich diese Einladung nach 15 Jahren bekommen habe und auch die Andrea, die das im Redaktionellen betreut, schon früher kenne von Kerners Koch.
Unsere Chefin.
Genau, die Chefin sozusagen. Habe ich gesagt, okay, ich frage die Männer, ob sie was dagegen haben. Und die haben eindeutig gesagt, nein, Johann,
also es ist ein junger Abend praktisch.
Nein, das sind alles schon ältere Männer, also was unter Anführungszeichen.
Wollte doch höflich sein.
Ja, ja. Und wir haben, also es ist wirklich eine sehr unterschiedliche Gesellschaft, mit der wir uns treffen und austauschen. Und es würde mir sehr, sehr fehlen, wenn es diese Gruppe nicht mehr geben würde.
Also wir fühlen uns sehr geehrt, dass Sie gekommen sind, dass Sie dieses Programm gekürzt haben und sagen herzlich willkommen, Johann Laffer. Also ich hab erfahren, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass da Johannes B. Kerner dabei ist, dass Ole von Beuys, dass da wichtige Wirtschaftsmenschen zusammenkommen. Was machen Sie denn dann? Außer gut essen, stelle ich meine Fantasie jetzt.
Ja gut, aber wir haben so viele persönliche Themen aus den unterschiedlichen Bereichen, die jeder heute mit seinem Beruf, aber mit seinem Privatleben verbindet, dass es einfach wichtig ist, dass man Einblicke bekommt, wie es jemand anders geht. Und zwar nicht immer nur vordergründig, sondern auch tatsächlich. Und wenn heute jemand ein Unternehmen verkörpert und zwei Drittel des Jahres unterwegs ist und eine Verantwortung für 70.000 Mitarbeiter trägt, dann ist es sehr spannend zu hören, wie geht man als Person damit um. Das kann man nicht lesen, das kann man auch nicht irgendwo von einem Dritten erfahren, sondern dann haben wir die Gelegenheit, aufgrund unserer wirklichen Freundschaft und des Vertrauens darüber ganz offen zu sprechen. Und ich kann sagen, das hilft sehr, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen oder seine Probleme oder sein Gutes anders einzuordnen. Weil wir glauben immer nur, uns betrifft vieles ganz extrem. Aber es gibt genauso viele andere Menschen, die haben noch mehr zu tun oder etwas anderes zu tun. Und wenn man sich dann offen austauscht, dann wird man plötzlich entspannter. Man wird aber auch einsichtiger. Und was ganz wichtig ist, was der Gesellschaft heute fehlt, ist das Verständnis dafür zu haben, was so manche Menschen leisten.
Und fühlen Sie sich auch als Mensch mit Ihren persönlichen Problemen aufgehoben in diesem Kreis?
Absolut.
Haben Sie Hilfe erfahren?
Also ich habe einmal keine gute Zeit gehabt und ich glaube, das erste Treffen, was es gab, war, in dem diese Freunde mich angerufen haben und wir in Berlin am Flughafen einen Meetingraum gebucht haben und alle Leute, die ich morgen treffe, dorthin geflogen sind auf ihre Kosten und mit mir zusammen dort gesessen sind und über die Situation gesprochen haben. Und das kann man mit keinem Geld der Welt bezahlen. Das ist Freundschaft.
Keine so gute Phase, das ist erst ein paar Jahre her, ist gar nicht.
10 Jahre, ja.
10 Jahre her. Ist Ihnen denn persönlich, gesundheitlich besser?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch natürlich durch die Situationen gelernt persönlich, dass man nicht mit dem Kopf durch die Wand kann, sondern dass das Leben und auch die Situationen manchmal richtig eingeschätzt werden müssen, wo man, das ist das Thema vorhin mit dem Thema Alkohol, man muss irgendwann mal selber, glaube ich, zu dem Schluss kommen, dass man, ich sage mal den Satz von nichts kommt nichts, dass man etwas dafür tun muss für sein Glück. Und das will man manchmal nicht wahrhaben. Man glaubt, man kann alles, man weiß alles, es funktioniert alles, der Körper macht alles, aber es ist leider nicht der Fall.
Sie haben eine schwere Krankheit gehabt.
Ja, ich habe Knochenprobleme gehabt, Knieoperation und auch darüber hinaus noch ein paar andere kleinere Geschichten. Und ich habe einfach gemerkt, dass mein Beruf und die Belastung dessen, was ich mir zugemutet habe, einfach nicht zu dem Ziel führt, was ich mir vorstelle, nämlich, dass ich fröhlich bleibe, gesund, motiviert arbeiten kann und habe dann einfach gemerkt, was machst du jetzt? Dann siehst du plötzlich, wenn du mit dem Auto fährst, die Bäume nicht mehr, weil du denkst, es ist alles nur noch grau und es ist dunkel, beziehungsweise du quälst dich für bestimmte Dinge und dann habe ich einfach Leute kennengelernt, die mir gesagt haben, Mensch, Johann, du musst das einsehen, dass bestimmte Dinge im Leben nicht alles auf einmal funktionieren kann. Und deshalb habe ich dann einige Dinge geändert. Und der 50. Geburtstag war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Da habe ich dann gesagt, Johann, wenn du das wirklich noch weitermachen möchtest, dann musst du wirklich was tun. Das habe ich dann getan. Das war am Anfang extrem schwer, weil ich das nicht wahrhaben wollte. Allein schon, dass ich meine Ernährung umgestellt habe als Koch, der natürlich von Horst Lichter gelernt, alles unter 400 Gramm Steak ist Carpaccio, kannst du dir vorstellen.
Von den süßen Sachen, ja,
genau.
Dann haben Sie, so. Also,
und dann habe ich angefangen, ja, einfach aufgrund dessen, dass ich Leute kennengelernt habe, die mir das knallhart gesagt haben. Die haben keine, das war denen wurscht, wie ich heiße, was ich mache, sondern die haben gesagt, nein, Johann, das geht so nicht. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und ich bin jetzt 68, was habe ich für ein Ziel? Ich habe ein Ziel, ein vitales, gutes Leben zu genießen und das auch meinem Umfeld zu zeigen. Und deswegen weiß ich, dass ich bin derjenige, der ja auch dazu beiträgt, dass sich die Leute mit mir zusammen wohlfühlen. Und wenn ich hier sitze, morgen zum Beispiel wieder nur den ganzen Tag vorjammern, welche Wehwehchen ich habe, wie schlecht es mir geht und ich habe eigentlich keine Lust, das würde niemals eine Atmosphäre erzeugen.
Deswegen, auch bei uns dürfen Sie jammern.
Ja, aber das kann man ja auch, soll man ja auch, das darf man auch bei Freunden. Aber ich glaube, es ist mir gelungen, einen Weg zu finden, der es mir möglich macht, trotz der Situation, die es mal gab, heute wieder so zu sein, wie ich mir das idealerweise vorstelle.
Das ist gut. Also nun haben Herr Scharf und Sie, Herr Lafer, und ich haben noch nicht das Alter von Richard David Precht erreicht. Aber was würden Sie denn Herrn Precht empfehlen, ernährungstechnisch? Wir haben dazu gerade ein ganzes Buch geschrieben, damit er gut altert.
Ist doch gut.
Also ich
noch
sag
besser?
Mal, Bitte?
Noch besser.
Ja, doch. Nee, also ich glaube, wir wissen ja heute, dass bestimmte Ernährungsinhalte.
Was ist denn das, wo Sie sagen würden, das ist das absolut Schädlichste, was wirklich sofort auf
die Also Gesundheit ich geht. Würde mal sagen, zu viel Kohlenhydrate, also Ballaststoffe für meine Begriffe sind extrem wichtig. Gemüse, pflanzliche Fette auf jeden Fall, möglichst wenig tierische Fette, wobei ein gesunder Fisch, zum Beispiel ein fetter Fisch, für unseren Körper mega wertvoll ist. Dann Beeren, die Blaubeeren sind ein wahnsinniges Wundermittel, das muss man einfach sagen. Das ist etwas, was man gar nicht hoch genug einordnen kann. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die einfach unserem Körper sehr gut tun. Und natürlich, was auch wichtig ist, was man lernen muss, ist auch zwischen dem Essen Pause machen. Ich glaube, einer der größten Fehler, den wir machen, ist, dass wir immer wieder aus wie auch immer, welcher Situation herausgesehen, ständig essen, was in den Mund stecken.
Aber so gesehen sind die Kochsendungen, an denen Sie fleißig mitmachen, ja das reinste Gift. Da müssen Sie ständig die Gerichte der anderen probieren.
Glaube ich nicht, weil die Leute, die die Kochsendungen sehen, in den meisten Fällen nichts nachkochen.
Okay, verstehe.
Ist wirklich so. Also man weiß das ja, es gibt, dass man davor sitzt und dann...
In den 15 Jahren, in denen Sie hier waren, ja, haben sich so viele Fragen aufgestaut.
Ja.
Eine von denen ist relativ trivial, aber ich würde es trotzdem so gerne wissen. Ist einfach, wie kam denn Ihr Markenzeichen Optisches zustande, dieses Bärtchen, was seit Ihrer Jugend geblieben ist, farblich nahezu unverändert?
Es war der Versuch, möglichst jung viel Geld zu verdienen.
Wie das? Wie das?
Was? Und da hilft die Oberlippenbart?
Ich bin 1977 nach Berlin, meine Mutter gab mir, ich komme aus der Steiermark, gab mir 80 D-Mark. Und obwohl ich in der Gastronomie gearbeitet habe, in der Patisserie, wo es nur Süßes gab, habe ich natürlich keinen Bock gehabt, immer nur das Süße zu essen, sondern ich ging abends in einen Burgerladen, einer der ersten am Kurfürstendamm in Berlin. Da war ich jeden Abend Stammgast, die kannten mich mit Namen. Ich habe da so einen doppelstöckigen Burger da bestellt, das war mein Essen. Und ich ging dann raus, kamen zwei Damen auf mich zu und sagen, junger Mann, wir sind von einer Agentur, wir haben die Aufgabe, jemanden zu suchen für eine Zahnpasta-Werbung. Und Sie könnten also einer dieser Kandidaten sein und ich möchte bitte eine Z-Card machen. Und ich komme aus der Steiermark, bitte nicht falsch verstehen, aber ich habe das Wort Z-Card vorher nie gehört. Habe gedacht, das hat was mit irgendwie mit einer Bewerbung für ein Bordell zu tun oder für irgendwas. Z-Card, was ist eine Z-Card? Also hat sie mir erklärt, ich muss zum Fotografen und da werde ich dann von allen Seiten fotografiert, damit sie diese Karte von mir dem potenziellen Kunden vorlegen können. Gut, das habe ich dann gemacht und 14 Tage später, da gab es ja kein Handy, gar nichts. Und die Küche war ganz da hinten, 100 Meter, und hier war die Patisserie.
Schweizer Hof
in Berlin, schreit der Küchenchef, Lafer Telefon! Und das ist immer so unangenehm, wenn du dann, weißt du, mitten in der Arbeit musst du dann nach vorne. Und dann sagt das Mädel zu mir, ja, wir haben sie vorgestellt, es besteht ein Wunsch, sie sollten sich noch, oder wenn es geht, ein Schnurrbart wachsen lassen, weil der Kontrast zwischen den Zähnen und der Zahnpasta wäre größer für die Werbung.
So. Geil.
Das kannst du dir vorstellen, jetzt gehe ich natürlich zum Friseur und in die Apotheke und sage, so, was muss ich jetzt tun, damit möglichst schnell hier vorne irgendwas Schwarzes entsteht. Habe dann alles Mögliche ausprobiert, natürlich habe das alles draufgeschmiert da und was weiß ich was alles. Und krass. Dann haben auch viele Freunde mir Tipps gegeben, verstehst du, mit Kernseife morgens waschen und lauter so ein Zeug.
Wow. Aber hat das wenigstens was genützt?
Nein, pass auf. Und dann habe ich das machen lassen und da habe ich mir gedacht, nach circa 2,5 Monaten, es ist so, meldet sich da keiner. Ich habe mir so einen abgemurkst mit dem Schnurrbart da. Und pass auf. Und dann rufe ich da an und dann sagen die zu mir, ja, wissen Sie, Herr Lafer, Sie haben sich nicht mehr gemeldet, das hat uns viel zu lange gedauert.
Oh nein.
Oh je. Aber der Bart ist dann geblieben.
Ich habe seitdem, ich habe nie einen Auftrag bekommen für Zahnpasta-Werbung, das muss ich dazu sagen, aber der Bart ist geblieben.
Ja, wunderbar. Also alles hat einen Sinn im Leben.
Ja, genau.
Ich war sehr beeindruckt, als ich vor ein paar Jahren in einer großen Zeitung, ich glaube, es war die Bild-Zeitung, gelesen habe, etwas, wo Sie reflektiert haben, Ihre Eltern.
Ja.
Und gesagt haben, Sie haben eigentlich von Ihren Eltern nie Liebe erfahren. Keine Umarmungen. Keine unmittelbare Gefühlsregung. die was zu tun hat mit ihnen als Mensch. Und dann haben die mal im Fernsehen, bei einer Fernsehdokumentation über einen ganz anderen Koch, Eckhard Witzigmann, eine Legende, sie ganz kurz, ein paar Sekunden in dieser Dokumentation entdeckt.
3 Sekunden.
Und wie haben die reagiert?
Die haben beide geweint.
Oh, ich hab's nicht
verstanden. Weil sie stolz waren?
Weil sie stolz waren, aber weil, und das muss ich heute fairerweise sagen, meine Eltern waren wirklich großartig, aber die Funktion, das Funktionieren, das, ich sag's mal bewusst, damals, das nach dem Kriege wieder richtig etwas zu schaffen, wurde immer sehr oft allen vorangestellt. Und das gab sicherlich zu bestimmten Anlässen wie Weihnachten und so weiter, Geburtstag. Aber ansonsten war das sehr funktional, das ganze Thema. Und das habe ich mir damals, also ich habe das nicht so empfunden. Das war ja auch nicht das.
Sie kannten ja auch nichts
anderes. Ich kannte nichts anderes. Es war für mich eine gewisse Normalität. Mhm. Aber ich muss eines sagen, und das ist jetzt auch wirklich das, was ich gerne sage. Und ich denke so oft darüber nach, fast täglich in Situationen, wo ich das bemerke bei jemand anders. Ich weiß nicht, ob ich damals weniger glücklich war wie heute. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht bestätigen, weil ich es nicht anders kannte. Aber was ich sagen kann, die haben es total ehrlich mit mir gemeint. Die haben es mit mir wirklich ernsthaft gemeint. Und die haben alles für mich getan. Ich wollte Priester studieren und die haben das nicht bezahlen können. Da haben meine Eltern vor mir geweint und haben gesagt, Hansi, wir würden das sehr gerne machen, aber du musst uns verzeihen, wir haben das Geld nicht. Und das ist auch eine Form von Liebe, nämlich eine Ehrlichkeit, eine Offenheit. Zwar nicht, indem man dann jemanden küsst und in den Arm nimmt, aber mir das Gefühl gegeben haben, dass sie mich als Kind natürlich lieb haben, schätzen, aber sie konnten das nicht so zum Ausdruck bringen, wie man das sich heute vorstellt in der modernen Welt. Deswegen sage ich immer, das ist mein Satz, allgegenwärtig. Ich kann das sagen, ich war als Kind im Nachhinein zu heute, obwohl ich viel mehr habe, viel mehr kenne, darf heute hier sitzen. Ich habe als Kind nichts vermisst. Ich war auch glücklich. Auf eine andere Art und Weise. Mhm. Mhm.
Ihre Eltern hatten ja auch Eltern, die wiederum denen auch ganz schön das Päckchen mitgegeben haben.
Richtig, Großmutter.
Und Großvater, der nachdem die Frau tot war, erstmal die Kinder weggeschickt hat, damit die nichts kriegen.
Ja, genau.
Und das eine Kind war noch sehr klein. Aber das ist, glaube ich, noch eine andere Geschichte. Ich habe mich nur gefragt, jemand, der dann so viel gearbeitet hat, so viel getan hat und so viel Anerkennung bekommen hat und so viel gespiegelt bekommen hat aus der Gesellschaft, ob das nicht auch Balsam auf der Seele sein kann?
Mit Sicherheit ist das ein unverzichtbarer Beweis, wenn man etwas Erfolgreiches macht. Das ist ja das, wovon wir heute leben, ist ja eine gewisse Form Respekt und Anerkennung. Ist übrigens auch etwas, was ich in der deutschen Gesellschaft, was Sie gerade gesagt haben, extrem vermisse. Es wird immer nur das Negative in den Mittelpunkt gestellt. Es wird nie so groß etwas positiv herausgestellt wie das Negative. Also das wünsche ich mir auch viel mehr, dass man sagt, leben und leben lassen und anerkennen. Aber was ich dazu sagen kann von mir selber, ich habe das ja nicht gemacht bewusst für die Anerkennung, sondern die Anerkennung kommt erst, nachdem du was gemacht hast. Das heißt, der Erfolg, die Bestätigung, du musst ja vorher eine Leistung erbringen. Und ich habe ein Prinzip in mir, ich habe immer gesagt, in der Dienstleistung, ich möchte jeden Abend Menschen sehen, die dieses Restaurant verlassen und mir das Gefühl geben, ich habe sie glücklich und zufrieden gemacht. Und das war mein Lebenselixier. Und ob danach einer draußen vor der Tür gesagt, das ist ein netter Typ oder sonstiges, war mir nicht wichtig. Wichtig war mein Gefühl. Ich bin nach Hause gefahren, wenn einer nur gesagt hat, das Brot war trocken, konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich wollte das optimal für jeden Menschen leisten.
Ich habe Sie... wirklich als Kompliment zu nehmen. Ich habe Sie selten so wenig lustig erlebt wie heute Abend. Ja. Aber dafür habe ich selten so viel erfahren über Sie wie heute Abend. Mhm. Vielen Dank für Ihren Auftritt. Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass wir bedanken uns bei Ihnen allen. Es hat große Freude gemacht, mit Ihnen zu reden. Wir haben viel gelernt. Wir hoffen, dass Sie wiederkommen. Und wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie uns zugeschaut haben. Schönen Abend noch.
In 4 Wochen sehen wir uns wieder. Wir freuen uns schon drauf. Bis dann. Schönen Abend noch.
Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.